Männersan Rot, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München.
Servus und herzlich willkommen zum Männersan Rot Podcast, Folge 317. Und die Männer sind wieder gestartet in die Bundesliga-Saison, haben sich mit 3:0 gegen die TSG Hoffenheim durchgesetzt. Und das wollen wir heute in der Podcast-Folge natürlich als einen großen Schwerpunkt betrachten und besprechen. Ein zweiter großer Schwerpunkt ist das Transferfenster. Die Münchner haben Eric Dier verpflichtet von Tottenham Hotspur. Wir werden darüber sprechen, ja, was er dem Team geben kann oder auch nicht geben kann, und wir werden darauf schauen, wie sich die Bayern eventuell im Winter noch weiter verstärken könnten. Bevor ich aber unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ihr unseren Podcast und auch unseren Blog mirsanroth.de unterstützen könnt auf patreon.com/mirsanroth. Dort könnt ihr mit einem Beitrag eurer Wahl unseren Podcast finanziell unterstützen und vor allem auch unsere Neuaufstellung, die wir jetzt vorangetrieben haben. Nämlich ja nicht nur mich, der jetzt sozusagen Head of Impressum ist und die rechtliche und redaktionelle Verantwortung trägt, sondern eben auch allgemein, was wir jetzt in den letzten Tagen schon vorangetrieben haben. Ihr werdet es mitbekommen haben, im Blog gab es jetzt fast jeden Tag mindestens einen Artikel, der Podcast kommt regelmäßig, also da ist ordentlich Bewegung drin. Wir haben 6 Neuzugänge mittlerweile im Team. Es ist immer noch nicht klar, ob es bei 6 bleibt oder ob sogar ein 7. oder 8. noch dazu kommt. Wir sind auf Social Media bereits aktiver geworden, wie gesagt, mehr Content. Wir wollen in Zukunft auch das Thema Honorare für unsere Autoren und Autorinnen angreifen, und dafür brauchen wir natürlich auch finanzielle Mittel. Und deshalb nochmal der Aufruf: patreon.com/mirsanroth, unterstützt uns. Ich hatte ja auch in einer Podcast-Folge bereits thematisiert, die 315 war es, dass es bald auch Überweisungen wahrscheinlich geben wird. Das kann ich mittlerweile bestätigen. Es wird bald die Möglichkeit geben, Überweisungen zu tätigen. Also auch da nochmal eine Alternative, uns zu unterstützen, wie, wann, wo etc. Das werde ich dann nochmal extra bekannt geben. Auch als zweiter Hinweis noch, auch das haben wir in Folge 315 thematisiert, wir schalten Werbung in diesem Podcast. Es ist so, dass das von Podigy übernommen wird. Das heißt, wir wählen Slots aus und sie bespielen diese Slots mit Werbung. Wir haben dort keine direkte Möglichkeit, auf den exakten Werbepartner zuzugreifen bzw. das zu bestimmen. Das übernimmt alles Podigy für uns. Wir können Kategorien ausschließen, aber keinen konkreten Werbepartner. Nur, dass ihr das wisst. Es kann auch vorkommen, dass mal in einer Folge gar keine Werbung geschaltet wird. Das ist dann schlecht für uns, was die Einnahmen eingeht. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, dass es diese Werbeslots gibt und dass wir eben keinen Einfluss darauf haben, welcher exakte Partner das ist. So. Dann sind wir mit dem Blog Hausmitteilungen quasi fertig und wollen reinstarten in die Folge. Und wie gesagt, wir haben einen Gast mit dabei. Ich will euch ja nicht hier mit meinem Monolog vollsabbeln. Und dieser Gast ist Dr. Konstantin Eckner. Schön, dass du mal wieder da bist, Konstantin. Hey.
Schönen guten Tag, hallo. Wie geht's? Ja, das war eine lange Hausmitteilung. Ich habe schon gedacht, ich kann aber wieder gehen, weiß nicht, rausschleichen aus der Hintertür und denken, das merkt er gar nicht.
Ich habe parallel mal rübergeschaut hier zu Studio Link und geschaut, ob die Connection noch da ist oder ob du schon abgehauen bist.
Ich habe mich mal kurz ausgeloggt, mal Windows geupdatet und jetzt bin ich wieder da.
Ja, nächstes Mal nehme ich es vielleicht vorab auf und dann ist der Weg kürzer für dich.
Alles gut. Dann ist ja auch wichtig. Es ist ja eine neue Ära Mirsanroth angebrochen.
Ja,
die Craft-Ära gerade.
Das kann man so sagen. Und hoffentlich fruchtet die Hausmitteilung dann auch. Dann können wir dich vielleicht auch mal entlohnen mit einer kleinen Fanta ohne Eis, wenn du hier zu Gast bist.
Also, das wäre. Weißt du, da ist das Publikum mittlerweile schon enthusiastisch. Fast enthusiastischer, als wenn Hoffenheim in der 62. Minute Manuel Neuer dreimal anschießt.
Ja, darüber werden wir auf jeden Fall gleich sprechen. Aber bevor wir zu den Männern kommen, ist bei den Frauen auch was passiert im Transferfenster, im Wintertransferfenster. Nämlich Lina Magul hat den FC Bayern München verlassen, wechselt zu Inter Mailand. Das Gerücht kam Mitte dieser Woche auf. Wir nehmen jetzt gerade am Sonntag, den 14. Januar auf. Also Mitte der Woche, so Dienstag, Mittwoch kam das Gerücht, dass Magul zu Inter wechseln würde. Jetzt am Wochenende hat es der FC Bayern München dann auch offiziell gemacht. Wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen unsere Meinungen zumindest mal angetastet, sage ich mal. Wie überrascht bist du da darüber?
also semi-überrascht. Also einerseits, dass vielleicht Margul nochmal woanders hingeht, überrascht mich jetzt nicht so, weil also sie hat ja damals dieses Finaltor 2022 erzielt, ja. Also den Ausgleich gegen England, ne, im legendären Finale quasi in Wembley. Und danach ging es so ein bisschen, so langsam für sie etwas bergab, ist hart gesagt. Ne? Aber natürlich, sie hat in der Nationalmannschaft nicht mehr den Stammplatz, hat es auch bei Bayern nicht mehr den Stammplatz gehabt, den sie mal hatte. Also ihr Standing war nicht mehr das. Vielleicht auch geschuldet, ne? Jetzt mittlerweile 29, man geht vielleicht so in diese letzte Karrierephase hinein. Aber dass sie nochmal wechselt, hat mich jetzt nicht unbedingt krass überrascht, dass es jetzt im Winter kommt, ein bisschen schon. Weil, ja, vielleicht ein Sommertransfer ist dann vielleicht das, was man eher so erwartet zumindest oder voraussieht. Und was mich eher etwas auf den falschen Fuß erwischt hat, dass es jetzt Inter Mailand geworden ist. Inter Mailand ist jetzt in der Serie A selber eher im Mittelfeld. Also ist auf keinen Fall auf Augenhöhe mit Juve und Roma. Ja. Und hat jetzt auch nicht diese starke Mannschaft. Ja, ich meine, klar, es gibt natürlich so ein paar weiche Faktoren, die für Mailand sprechen und vielleicht auch für Inter. Vielleicht kann sie da irgendwie eine Führungsrolle einnehmen. Vielleicht wurde ja auch zugesagt, dass das Projekt, ich sag mal, Inter Milano Frauen noch ein bisschen mehr aufgebaut wird. Und dann sie da eben vielleicht so als Elder Stateswoman quasi so ein wenig eine Führungsrolle einnehmen kann, weil natürlich sie hat einen großen Namen, wie gesagt, also allein das Tor im EM-Finale 2022 macht sie schon zu einem großen Namen und sie war einige Jahre Stammspielerin in der Nationalmannschaft und auch natürlich erst recht bei Bayern München. In der Nationalmannschaft war sie immer so ein bisschen Kampf mit den anderen Mittelfeldspielerinnen, die da etabliert sind, aber insofern, ja, also einfach, ich sag mal, die Destination hat mich eher überrascht als jetzt der Abgang selber.
Ja, geht mir ähnlich. Ich hätte auch gedacht, dass sie im Sommer wechselt. Ihr Vertrag wäre ja jetzt 2024 auch ausgelaufen. Soweit ich weiß, gab es da jetzt auch, ja, ist jetzt natürlich nach dem Wechsel einfach zu sagen, aber soweit ich weiß, gab es da auch keine fortgeschrittenen Gespräche zwischen Bayern und Magul. Also insofern hat schon viel darauf hingedeutet, dass sie im Sommer gehen wird. Dass sie jetzt im Winter geht, hat mich schon ein bisschen überrascht. Glaube, dass Magul geht, ist auch so ein bisschen auf ihren Charakter zurückzuführen. Also darauf hin, dass sie einfach auch Bock hat, glaube ich, nochmal das Ausland zu erleben. Ich habe vor ein oder zwei Jahren mal mit ihr ein Interview geführt. Da hat sie mir gesagt, dass sie sich schon nochmal vorstellen könnte, irgendwann auch ins Ausland zu gehen. Als ich sie dann darauf angesprochen habe, dass England ja quasi finanziell und sportlich auch sehr attraktiv ist, hat sie gesagt, naja, England eher nicht so. Sie ist eher so die Südländerin, was das angeht. Also eher so Richtung Süden würde es sie ziehen. Das ist mit Italien ja jetzt durchaus der Fall. Also von Norditalien quasi nach Süditalien. Ja, ich glaube auch, dass es Mailand wurde, hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass sie sich in München einfach wohlgefühlt hat. Die Distanz zwischen Mailand und München ist ja jetzt nicht extrem riesig. Also wenn sie da mal Bock hat, irgendwie wieder zurück nach München für einen Tag oder zwei zu gehen, dann ist das auch easy. Ist ja auch familiär mittlerweile so ein bisschen verwurzelt dort in München. Dementsprechend, ja, glaube ich, dass die Distanz da vielleicht auch nochmal eine Rolle gespielt hat. Ja, und ich glaube, dass diese ganzen weichen Faktoren, Mailand auch eine schöne Stadt, glaube ich, Inter jetzt im Fußball der Männer zumindest auch keine kleine Adresse, strukturell wird sie da sicherlich auch so ein bisschen profitieren können von, dass der Club an sich ja doch relativ groß ist, mal was Neues kennenzulernen und einfach jetzt auf die letzten Meter in der Karriere da nochmal so ein paar neue Schritte zu gehen. Das passt irgendwie zu Magul. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen und herausheben, das, was du gerade gesagt hast, Inter Mailand ist in der Serie A aktuell, glaube ich, Vierter, hat eine große Distanz zu den Top-Teams in Italien. Klar, selbst wenn sie sich jetzt was aufbauen dort, ist es einfach nicht die sportliche Perspektive, wo man Lina Magul von der Qualität her sieht, weil technisch, taktisch, vom ganzen Spielverständnis her ist sie einfach auf einem gewissen Grundniveau, das schon Richtung Weltklasse tendiert, wenn sie in Form ist. Das war jetzt 2023 eher nicht mehr so der Fall. Auch deshalb ist sie ja bei den Bayern immer mehr in den Hintergrund gerutscht. Aber ich kann komplett verstehen, dass sie einfach Bock nochmal hat auf was Neues. Ja, ist so ein bisschen die Entscheidung fürs Leben und gegen die sportlich ganz große Perspektive, würde ich fast sagen.
Ja, manche hängen sich ein riesen Blockprojekt ans Bein und andere wechseln einfach nach Milano. Ne? So sind die Entscheidungen, wenn man Ende 20 oder Anfang 30 ist. Lieber Justin, was natürlich auch ist, wer hat hier wieder schlechtes Timing gehabt? Borussia Dortmund, weil Lina Magu ist ja gebürtige Dortmunderin, hat nie beim BVB gespielt, sondern beim Hürder SC. Aber hätte der BVB mal eine ansprechende Frauenmannschaft schon, ne? Also ein bisschen höherklassig in der ersten Liga am besten, hätte man vielleicht sie davon überzeugen können, nur mal auf ihre alten Tage vielleicht in Dortmund vorbeizuschauen. So wird das nichts.
Ja, da hätten sie sich in Dortmund ein bisschen früher bewegen müssen.
Das meine ich. Timing war schlecht.
Bisschen zu spät die Frauenmannschaft gegründet. Aber wer weiß, ja. wer weiß, wie lange
Lina Magul. Ich meine, sie ist 29, ne?
Genau, also, wie lange sie jetzt noch macht. Also, ja. Wenn sie dann irgendwann 32, 33 ist, von größeren Verletzungen verschont bleibt, wenn sowas wie Familienwunsch etc., ich weiß ja nicht, wie es da bei ihr aussieht, wenn sowas dann vielleicht auch wieder rum ist, dann auf die letzten Tage nochmal die Karriere ausklingen lassen beim BVB. Wer weiß, wäre sicherlich eine Option für sie.
Zumal sie eben jetzt auch in dieser Phase ist, deswegen glaube ich auch bei Inter Mailand wird schon diese Rolle auch spielen, ne? Also mehrjährige Bayern-Kapitänin, Nationalspielerin, man kennt sie, auch wenn sie jetzt nicht, ich sag mal, der prominenteste Name ist. Also sie ist immer so für mich immer so in der zweiten Reihe gewesen, international betrachtet. Aber natürlich trotzdem in größerer Name für Inter Mailand. Also es kann ja auch sein, dass sie dann in diese Rolle auch hineinwächst. Ne? Also weil man hat ja schon eine andere auch Funktion dann innerhalb von einem Team und innerhalb von einem Club, wenn man, sag mal, nicht der Stubenälteste, die Stubenälteste ist, aber so ein wenig in die Richtung dann langsam geht, ist ja doch auch nochmal anders, wie man sich vielleicht gibt und wie man dann auch nach außen sich präsentiert, als wenn man jetzt 25 ist und quasi einfach nur, Vollgas Mittelfeldspielerin ist.
Ja, ich glaube auch, dass bei Magul der Druck so ein bisschen eine Rolle gespielt hat jetzt. Also du hast es angesprochen, dieses EM-Tor im Finale 22, dann mit den Bayern dieser sportliche Aufstieg, auch die Meisterschaften, die beiden, die sie gewonnen hat als Kapitänin mit den Münchnerinnen. Da war eine Erwartungshaltung einfach auch da, intern, aber auch von außen. Aufmerksamkeit auf den Fußball der Frauen insgesamt ist natürlich auch gestiegen. Und das merkst du dann auch. Da merkst du auch, wenn du dann 2, 3 schlechtere Spiele machst, dass dann sofort dieser Mechanismus, den wir ja aus dem Männerfußball noch viel, viel stärker kennen, dass der dann greift, dass man dann merkt, da kommt Zweifel, dann machst du vielleicht 2, 3 schlechte Spiele auch noch fürs DFB-Team. Dann geht da der Super-GAU los, dann wird da diskutiert, Magul auf der Bank etc. Also ich glaube, dass das auch so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass sie da einfach keinen Bock drauf hat. Ich schätze sie so ein, dass sie hat ja auch das Kapitänsamt abgegeben dann im Sommer, hat sie ja freiwillig gemacht, um sich wieder mehr auf sich konzentrieren zu können, was ja irgendwie auch so ein Stück weit Selbstreflexion und Größe auch gezeigt hat. Aber ja, ich glaube, dass sie da einfach keinen Bock mehr drauf hatte und dass sie dann gesagt hat, okay, dann genieße ich jetzt das Ende meiner Karriere sozusagen die letzten Jahre im Ausland. Und Mailand ist da, glaube ich, allein von der Stadt her nicht die schlechteste Adresse.
Und da bin ich nochmal gespannt, wie es jetzt nationalmannschaftstechnisch weitergeht für sie. Also ob sie dann drin bleibt, also ob sie noch weiter drin bleibt, weil natürlich Rubesch hat ja erstmal wenig geändert, ne? Oder eigentlich fast gar nichts. Ja. Aber wie es jetzt in der nächsten Phase weitergeht, ne? Und auch natürlich, wie dann es aufgefasst wird, dass sie jetzt in Italien spielt, weil die Serie A eben bis auf die 2 Top-Teams nicht jetzt diese sportliche Qualität hat, also die ist schon unterhalb der Bundesliga anzusiedeln, wenn es um die breite sportliche Qualität geht, also auch um die Herausforderung von Wochenende zu Wochenende.
Ja, und sie wird auch keine Champions League spielen auf absehbare Zeit, ja. Also das kommt eben auch noch dazu. Das heißt, da wird sie auch nicht gefordert und das, also ich gehe davon aus, dass Magul, die ja zuletzt auch beim DFB nicht die übergeordnete Rolle gespielt hat, dass sie eher eine Kandidatin sein wird dann in den nächsten Monaten und Jahren, die um den Kaderplatz spielt bzw. kämpft. Und wenn sie im Kader ist, dann ist das schon gut für sie, glaube ich. Aber es kann auch schnell passieren, dass sie da rausrutscht.
Ja, also genau, deshalb mal sehen. Zumal ja dann auch vielleicht am ehesten, es kam ja schon die Forderung auf, trifft jetzt ein bisschen ab, als Horst Rubisch seine quasi Antrittspressekonferenz hatte, kam ja schon die Forderung auf, so ein wenig aus der Medienwelt, ja, wie sieht's denn aus mit der Spielerin und mit der Spielerin und mit der Spielerin? Also sprich, vielleicht Jüngeren, vielleicht jetzt welche, die irgendwo ganz gut performen, kriegen die vielleicht mal eine Chance und dann aus meiner Sicht ist dann vielleicht eine Magul mit 29, vielleicht Lena Petermann, die bei Leicester City spielt mit 29, das sind dann vielleicht die ersten, die dann so langsam aber sicher zumindest perspektivisch rausfliegen oder da eben nicht mehr nominiert werden, gar nicht mehr. Oder ja, mal sehen. Also ich denke, da spielt dann das Alter auch eine große Rolle.
Absolut. Für die Bayern Frauen geht's am kommenden Wochenende los, da dann im Pokal gegen Offenbach. Dann gibt's das Champions League Spiel, ein sehr wichtiges Champions League Spiel bei der AS Roma, wo die Bayern ja aktuell in der Gruppenphase ja auf dem dritten Platz stehen in ihrer Gruppe und ums Weiterkommen bangen. Dann am Wochenende darauf gegen die TSG Hoffenheim der Bundesliga-Auftakt. Auch das ein sehr, sehr wichtiges Spiel, wenn man ja da die Tabellenführung abgegeben hat. Und dann das entscheidende Champions League Spiel daheim gegen Paris Saint-Germain. Also sehr, sehr entscheidende Wochen mit 3 sehr schweren Spielen und einem Spiel mit minimaler Stolpergefahr, würde ich es mal freundlich ausdrücken.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt, bestehend aus Dr. Turit Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Dann lass uns mal sprechen über die Männer des FC Bayern München, die nämlich gegen die TSG Hoffenheim mit 3:0 gewonnen haben. Wenn man sich jetzt die Statistiken am Ende des Spiels anschaut, 2,8:1,2 Expected Goals, 3:0 Tore. Musiala hat ein frühes Tor zum 1:0 gemacht, in der 70. quasi schon den Deckel drauf. Kane in der 90. damit ein 3:0. Prömel, 74. Minute, gelb-rote Karte. Sieht nach einer deutlichen Nummer aus, wenn man auf die Statistiken schaut. Auch klares Übergewicht, was Abschlüsse etc. angeht. Aber, Konstantin, ganz so deutlich war es dann nicht immer in dieser Partie, oder?
Es war eine gute bis sehr gute erste Halbzeit, mit kleinen Abstrichen, aber am Ende Hoffenheim ist ja jetzt auch eher im oberen Tabellendrittel oder zumindest in der oberen Tabellenhälfte anzusiedeln, auch rein von der Performance her, die diese Mannschaft normalerweise zeigt. Auch wenn ich vielleicht nachher nochmal kurz darüber sprechen kann, dass es auch eine klassische Pellegrino-Materazzo-Mannschaftsvorstellung war gegen ein Team wie Bayern. Denn seine Teams fühlen sich meist nur wohl, wenn die quasi nicht jetzt ballbesitzdominant sind, aber so ein gewisses Selbstbewusstsein, so ein bisschen comfortable sich fühlen und so eine gewisse Überlegenheit ausstrahlen können. Das war zumindest bei Stuttgart damals der Fall. Nicht, dass Stuttgart jetzt direkt überlegen war, aber am besten sind die Materazzo-Teams meistens, wenn sie so das Gefühl haben, wir können hier dieses Spiel ganz gut gewinnen. Das war jetzt gegen die Bayern nicht unbedingt der Fall. Gegen Pressing hat natürlich sehr gut funktioniert. Also die entscheidenden Zweikämpfe wurden da im Mittelfeld in der ersten Halbzeit von den Bayern meistens gewonnen. Was ich auch gut fand, war so diese Staffelung, also sprich Müller meistens eher ganz vorn, Kane vielleicht leicht versetzt dahinter, auch dann mal der Switch, Kane vorn, Müller dahinter, wie auch immer. Und dann die zweite Welle, Sané, Musiala und dann Guerrero als dritte Welle mit Leimer auch in seiner mit Kimmich in seiner etwas zurückhaltenden Rolle und dann auf der Außen Leimer und Davis, aber gerade Davis als natürlich vorstoßender links außen. Aber was ich eben wirklich gut fand, war dieses 2-2-1, ne, mit Guerrero dann so als dritte Welle. Das hat wirklich gut funktioniert, weil dadurch konnte man auch immer wieder den nächsten Zweikampf suchen, ne? Also Hoffenheim gewinnt vielleicht den Ball irgendwo im zentralen Mittelfeld rund um Stach, aber dann kommt der nächste und forciert sofort den Gegenpressing-Zweikampf und gewinnt vielleicht direkt den Ball wieder zurück. Und da war ja Bayern vor allem stark. Also jetzt Ballbesitz selber, Spielaufbau, gab es einige Ballverluste, aber das Gegenpressing, Ballrückgewinnung und dann auch sofort so saubere Ballrückgewinnung. Also sprich, ich nehme dem Gegner den Ball ab und habe sofort sauberen Ballbesitz und kann sofort einen sauberen Pass spielen. Das hat echt in einigen Situationen sehr, sehr gut funktioniert. Plus natürlich, und wenn wir jetzt auf die Tore schauen, also das 1-0, einige gute kurze Ecken, die Hoffenheim schlecht verteidigt hat. Ich glaube, die waren da ein bisschen überrascht davon, weil es war nochmal ein neueres Element, was jetzt nicht unbedingt jetzt in der Hinrunde, also quasi Hinrunde in den ersten 16 Spieltagen jetzt immer so sichtbar war. Deswegen bei dem Tor von Musiala auch, gab es ja quasi eine 4-2 Überzahl von den Bayern, als sich dann Musiala den Rücken von Kadaşar wegbewegt hat. Also das war auch noch ein gutes Element und zum Abschluss positiv, Justin, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber im Vergleich zum Vorjahr war das natürlich ein ganz anderes Bayern-Team, sprich es wirkte viel, viel frischer aus der Winterpause herauskommend als in der Vorsaison. Klar, andere Voraussetzungen mit der WM, aber man hat ja damals auch gehört, dass Nagelsmann die Mannschaft schon brutal gestriezt haben muss und die waren ja für einige Wochen platt. Also diese Plätte und diese fehlende Frische habe ich bei diesem Spiel gegen Hoffenheim nicht gesehen.
Ja, das kommt dann erst nächste Woche, weil Thomas Tuchel hat ja nach dem Spiel angekündigt, er wird sie jetzt im Trainingslager knechten. Das hat er ja.
Ich habe gerade mal versucht, ihn zu loben, das habe ich noch gar nicht gelesen. Ich weiß,
bei der Zone hat er das, glaube ich, gesagt.
Aber deswegen ist Kimmich nicht dabei,
gesagt. Die sind jetzt ab Montag oder sogar ab heute schon, glaube ich, ich weiß gar nicht, sind sie in Portugal im Trainingslager. Er hat dann so im Scherz, hat er halt bei der Zone dann gesagt, die werden ordentlich geknechtet, die Jungs. Nein, also sehe ich auch so. Die Bayern haben sehr frischen Eindruck gemacht, haben sehr laufstark gewirkt. Tim Borowski hat bei der Zone, glaube ich, immer von einer besonderen Energie gesprochen, die Bayern ausgestrahlt haben. Dem würde ich zustimmen. Also da war wirklich eine hohe Bereitschaft, eine hohe Intensität einfach auch da, gerade in der Arbeit gegen den Ball, die du gerade angesprochen hast. Wenn Hoffenheim durchs Zentrum erwischt, kombiniert hat und da an der ersten Pressinglinie vorbeigekommen ist oder auch an der zweiten, dann waren halt Guerrero und Kimmich meistens da. Also viele Ballgewinne in der Hälfte von Hoffenheim, das war schon stark. Viele Rückgewinnungen, gute Entscheidungen in erster Linie getroffen. Das, was du gerade gesagt hast, also wenn sie den Ball erobert haben, haben sie immer eine gute Entscheidung getroffen, ob sie jetzt direkt in die Tiefe gehen oder ob sie den Ball erstmal halten. Dadurch ist das Spiel überhaupt nicht wild geworden. Das war gut für die Bayern. Zweite Phase dann vielleicht ein bisschen entweder zu schläfrig, dass sie dann zu lange den Ball gehalten haben oder dass sie dann, wenn sie in die Tiefe gegangen sind, die Präzision nicht hatten, um die Situation dann auch auszuspielen. Also das hat so ein bisschen gefehlt, aber was die Balleroberung anging, war das schon sehr stark. Auch die Flügelpositionen, also wie Davies und Leimer dann immer wieder auch rausgerückt sind, um da Druck mit auszuüben, wenn Hoffenheim auf die Flügel eröffnet hat. Ich glaube, das 3-0 ist ein Paradebeispiel, wo Hoffenheim sich am Flügel durchkombinieren kann so ein bisschen und dann Davies da ist und den Ball erobert, sofort Goretzka anspielt und der dann Kane tief schickt. Das war wirklich eine sehr starke Szene. Und die kurzen Ecken, die du jetzt angesprochen hast, da hat ja Musiala dann nach dem Spiel Anthony Barry gelobt, den Standardexperten im Tuchel-Team sozusagen, hat gesagt, da wird viel trainiert und er will sie so ein bisschen unpredictable machen, wie Musiala das so schön formuliert hat. Also das war tatsächlich eine gute Variante, die sie da auch gezeigt haben. Ich meine, sie waren da, glaube ich, in der Szene mit 4 Mann auf dem rechten Flügel beziehungsweise im Halbraum gegen 3 Hoffenheimer. Also das war wirklich stark. Musialas Abschluss ja sowieso sehr stark. Ich glaube, dass Musiala auch der Schlüssel schlechthin war. Also du hast es gerade gesagt, im Ballbesitz gab es so ein paar Probleme, da können wir gleich nochmal im Detail drauf einsteigen. Aber wie sie Musiala immer wieder auch gefunden haben, weil der sich zwischen den Linien optimal angeboten hat, aufgedreht hat, immer wieder im Halbraum auch da war, der hat ein absolutes Klassenspiel gemacht. Oder wie siehst du das?
Ja, auf alle Fälle. Und eben Musiala, bei dem ist es mir eigentlich am meisten aufgefallen, weil der war in der Vorsaison, ne, also quasi nach dieser Winterpause, komplett platt und irgendwie auch nicht so richtig sharp. Also sprich, da passte die Präzision in den Pässen nicht und da hat er auch diese Zweikämpfe nicht gewonnen und da waren die ersten Kontakte ein bisschen unsauber und. Ne. Und jetzt bei dem Spiel wirkte es so, als wäre es irgendwie Mitte November oder Mitte März und einfach, er wäre schon bei 100%. Und gerade er hat ja auch einige, ich meine, er mag jetzt nicht die Defensiv-Zweikampfmaschine sein, aber im Gegenpressing hat er auch einige dieser sauberen Ballrückgewinnungen selber forciert oder einfach selber ausgeführt. Dem er einfach, ich weiß nicht, wer es jetzt war, ne, Stach, Brömel, wer auch immer, nimmt den Ball an, der springt vielleicht so einen halben Meter weg, Musiala ist da, zack, mit dem linken Fuß den Ball ein bisschen weggelegt, rechts vorbeigegangen, Ballübernahme und dann konnte er das Ganze vorantreiben. Also gab es einige Situationen, in denen er sehr, sehr gut aussah und daran merkst du dann eben die Frische bei so einem Spieler mit der Athletik und dann natürlich klar offensiv, da geht einiges, da ist dann auch das Zusammenspiel gerade zwischen Sané und Musiala essentiell aus meiner Sicht. Das ist nun mal jetzt so diese Art Doppel-10, also Sané hat ja wirklich sehr zentral gespielt, weil einfach Davies ja sowieso im vorderen linken Bereich geboren wurde und einfach lebt. Und da kampiert. ist dann vielleicht mal für die Restverteidigung nicht immer optimal, aber ist eben einfach da. Und insofern hat mir das schon sehr gut gefallen. Und ich fand auch Guerreros Auftritt ähnlich spritzig und ähnlich einfach präzise, scharf und ganzheitlich stimmig. Einzig bei Guerrero ist, ich will ihn nicht zu sehr loben, weil dann ist er nächste Woche wieder verletzt. Also das ist ein bisschen zu, alle BVB-Fans wissen, glaube ich, was es da geht.
Der Eckner-Jinx oder was?
Naja, nee, aber auch so. Es ist so weiß ich,
ja, ja er ist natürlich so anfällig.
Drei krasse Guerrero-Auftritte und dann kam plötzlich, er fällt für die nächsten 3 Monate aus. Guerrero, Mahmoud Dahoud und noch so 3 andere fallen mir da ein. Bei denen
drei Ecken, ein Kreuzbandriss.
Ja, so ungefähr. Ja. Oh, das ist aber harsch. Ganz so schlimm ist es ja nicht, aber es ist ja echt so, es gibt ja echt so ein paar Spieler in der Bundesliga oder allgemein, die sind eigentlich geile Fußballer und sie, wenn die 100% fit sind, wie bei Guerrero, wirkte auch 100% fit, merkt man einfach, was der kann. In der Balleroberung, Ballweiterleitung, im Vorstoßen, in den Strafraum hinein, präzise Querpässe spielen, aus dem linken Halbraum heraus und. Problem ist nur, dass eben das immer nur so 3-4 Spiele anhält und dann plötzlich ist dann wieder irgendeine Verletzung da, die nicht jetzt unbedingt Karriere beendend ist, aber meistens dafür sorgt, dass man wieder 2 Monate nicht dabei ist oder nicht fit ist. Das ist eben leider so bei Guerrero und das wusste ja Bayern auch so ein bisschen, als man ihn geholt hat, auf was man sich da etwas einlassen würde wahrscheinlich. Aber trotzdem hat mir das sehr gut gefallen. Und du hast Musiala eine 1, Sané eine 2+, eine 1- und Guerrero kriegt auch eine 2 oder eine 1, je nachdem. Ich bin nachsichtiger Geometrielehrer und sage einfach nur 1 für alle.
Geometrielehrer natürlich nur deshalb, weil du Rauten und Dreiecke liebst wahrscheinlich.
Ja, natürlich nur deshalb. Und bei Vektorenrechnung war immer mein Ding.
Ja, wenn wir über Vektoren sprechen oder über Räume sprechen und Geometrie und weiß ich was alles. Für mich hätte man ein bisschen mehr die Flügel bespielen können als FC Bayern München. Ich meine, ich habe schon so ein bisschen Konzept auch dahinter gesehen, warum man immer wieder ins Zentrum gegangen ist, warum man immer wieder auch versucht hat, dort Hoffenheim so ein bisschen auch ins Pressing zu locken und rauszulocken. Ich meine, klar, wenn du einen Musiala hast, dann spielst du da immer wieder rein. Sané, der ja auch gerne ins Zentrum zieht. Müller auf dem rechten Flügel auch eher im Zentrum zu Hause. Kann ich schon verstehen, warum man da reinspielt. Was aber dann gefehlt hat als Anschlussoption, war für mich einer, der entweder aus der Breite diagonal hinter die Kette läuft oder einer, der für Verlagerungen da ist. Und deswegen fand ich, dass die Bayern bis zu diesem Punkt, wo sie in dieses Zentrum gespielt haben, zwar gut ausgesehen haben, aber danach in der Anschlussaktion über weite Strecken des Spiels relativ wenig kam. Da haben mir einfach die Optionen auf dem Flügel gefehlt oder in den Halbräumen, wo man einfach sagt, okay, da kommen sie jetzt hinter die Kette, da können sie Hoffenheim wirklich auch gefährlich attackieren. Und dadurch hat es aus meiner Sicht mitunter ein bisschen behäbig gewirkt. Klar, in der zweiten Halbzeit haben sie sich auch einige Großchancen dann rausgespielt, haben auch ein paar Mal Pech gehabt, dass sie nicht das 2-0 machen. Aber es war, finde ich, offensiv nicht ganz so scharf, wie es teilweise schon mal ausgesehen hat, auch unter Tuchel.
Ja, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, weil das, was die Bayern gespielt haben, also im übertragenen Sinne ist ja ähnlich, was jetzt auch einige andere Teams spielen, wie Leverkusen, also quasi du hast eigentlich nur einen Flügelspieler. Ja, weil Sané und Musiala zentral spielen, Müller rückt immer mal raus, aber das macht er mehr so in seinem Müller-Stil, also als quasi Freigeist.
Ja.
Mehr oder weniger als Andy Warhol des Bayern-Teams. Aber ansonsten hast du natürlich Davies auf links und Leimer auf rechts. Und Leimer hat immer recht so sehr klassisch die rechte Seite besetzt. Ne? Also er stand dann immer so, ich habe auch gerade die Heatmap nochmal angeschaut, und da gibt es einfach einen dicken, fetten Punkt so 15 Meter hinter der Mittellinie.
Ja.
Das war eben der Bereich, in dem Leimer meistens die Bälle bekommen hat. Er ist eben dann nicht derjenige, der dann Tiefenläufe macht und dann diagonal mal reinläuft und dergleichen. Vielleicht auch aus Bedenken heraus, dass man damit die Restverteidigung noch mehr minimiert. Ja? Also gerade Leimer, der so vielleicht eher dann derjenige ist, der ein bisschen mehr auf Sicherheit bedacht ist. Oder vielleicht auch nicht unbedingt dann die Züge gelöst bekommt, weil Leimer kann an sich schon ein bisschen offensiver spielen als Rechtsverteidiger. Hat er ja in Diensten von RB Leipzig hier und da mal getan, wenn er mal als Rechtsverteidiger eingesetzt wurde. Bin ich mir unsicher, aber das ist das, was mir auffällt, weil du hast bei ein paar anderen Teams in der Liga oder auch in anderen Ligen, ja, auf hohem Niveau, die vielleicht auch nur mit einem richtigen Flügelspieler agieren auf jeder Seite, hast du dann schon eher das, was du jetzt siehst bei Frimpong und Grimaldo bei Leverkusen. Ne? Also zwei, die wirklich sehr hoch aufrücken können, bei anderweitig abgesichert wird.
Ja.
Und wenn sie nicht hoch aufrücken, noch das zum Zweiten, dann müsste eben, wenn jetzt Leimer zum Beispiel auf dieser halb hohen Position bleibt, halb hoch rechts quasi, dann würde ich mir eben wünschen, dass zum Beispiel dann eben ein Kimmich über den rechten Halbraum vorrückt. Ja. Das heißt, siehst du eben auch sehr, sehr selten. Also Kimmich nach außen rückend, also ganz selten, ehrlich zu sein.
Ja. Da auch das Thema Holding Six, glaube ich, wieder, weil wenn du da jemanden hast, der defensiv oder der sich nur defensiv darauf konzentriert, abzusichern und einfach gegen den Ball da zu sein, dann hast du natürlich auch die Option mit drei Spielern hinten abzusichern, nämlich die beiden Innenverteidiger und eben der Sechser. Und dann kannst du beide Außenverteidiger natürlich auch ein bisschen höher schieben im System. Aber auch da, also.
Oder du hast eben so einen Sechser, der auch Innenverteidiger spielen kann,
ja,
und dann sich mal zurückfallen lassen, dann quasi so eine situative Dreierkette bildet. Hat der Bayern jemand vielleicht in petto?
Boah, gute Frage.
Hat man jemanden verpflichtet eventuell?
Sehe ich nicht, glaube ich. Aber wir können ja später nochmal schauen, ob es da vielleicht einen gibt, der vielleicht doch irgendwie Vielleicht schauen wir später nochmal in die Transfermarktkiste.
In dire need of a Centerback.
Ich glaube, so eine Holding Six würde, in Bayern sagt man, die würde ziemlich dire werden. Ja, jedenfalls zurück zum Spiel. Ja, ich glaube, den Sound, den muss ich mir von dir klauen, weil ich glaube, dann haben wir, bei mir ist dann rot nichts anderes mehr zu tun, als diesen Sound abzuspielen.
Ja, weil natürlich, also beim nächsten Wortwitz dann eher. Naja.
Jetzt habe ich den Faden so ein bisschen verloren, aber klar.
Das war genau mein Ziel.
Also Verwirrung.
Das war, glaube ich, dein eigenes Ziel, du hast ihn selber verloren, also.
Ja, aber was mir bei Davis auch aufgefallen ist, klar, er ist so ein Typ, den du links breit anspielen kannst und auf den du auf Verlagerung spielen kannst, aber auch das ist ja kaum passiert. Also ich finde, Davis ist auch relativ häufig mit ins Zentrum gerückt und dann hast du auf der linken Seite gar keinen mehr gehabt, der irgendwie die Breite gegeben hat. Und das ist das, was mich so ein bisschen an diesem Offensivauftritt auch gestört hat. Klar, du kannst natürlich das Zentrum fokussieren, aus guten Gründen, aber so ein bisschen Entlastung dann in den Räumen, die Hoffenheim dann außen anbietet, um da dann vielleicht auch mal ins 1 gegen 1 oder 2 gegen 1 zu gehen, das gab es nicht so oft von den Bayern. Und gerade diese 2 gegen 1 Situation haben sie kaum herstellen können. Und im Gegenzug auf der anderen Seite hatte Hoffenheim, ich überlege gerade, ich glaube, das war noch in der ersten Halbzeit, ihre gefährlichste Szene hatten sie nach einer Verlagerung, wo sie auch einmal von der rechten Seite auf den linken Flügel verlagern und sofort eine 2-gegen-1-Situation gegen die Bayern haben. Klar, Bayern ist jetzt auch nicht das Team, das gerne tief verteidigt, aber in dem Augenblick haben sie den Bayern dann einmal gezeigt, wie es gehen kann, nämlich eine Verlagerung, 2-gegen-1 und dann zum Abschluss kommen. Und das war relativ simpel gespielt und das haben die Bayern auf der anderen Seite aus meiner Sicht nicht so hinbekommen.
Nee, aber also da bin ich noch ein bisschen auf der Suche nach Gründen sozusagen. Ne? Ja. Also, oder wie jetzt auch bei der ganzen Flügelthematik, was wir vorher besprochen haben, ähnlich, bin ich mir nicht ganz sicher. Da muss ich aber allerdings ganz ruhig. Da würde ich aber allerdings sagen, dass wir mal noch ein, zwei Spiele jetzt nach der Winterpause abwarten müssen.
Ja,
weil
klar.
Was du schon siehst, ist interessant. Ne? Also zum Beispiel diese Eckball-Varianten. Das ist was du im Winter sehr gut eintrainieren kannst. Klar, es waren jetzt nicht sehr viele Trainingseinheiten, aber es waren Trainingseinheiten ohne jetzt den Stress, oh Gott, wir müssen morgen spielen gegen Hoffenheim oder gegen irgendeinen Champions League-Teilnehmer oder so. Ne? Es war ja komplett, da bist du erstmal davon befreit. Du hast eine gewisse Ruhe für Fußballverhältnisse zumindest. Und kannst sowas eintrainieren. Natürlich, solche Standardsituationen lassen sich am leichtesten trainieren, weil das ist ja quasi Ablauf, alles klar, der muss dahin laufen, der macht das, der macht das. Das kannst du 80 Mal trainieren, bis es jedem wahrscheinlich zum Hals raushängt. Frag mal bei Lucien Favre nach. Der ist ja berühmt und berüchtigt gewesen. Und ich glaube, Tuchel ist auch so einer. Also der sagt es mir, egal, ob den das zum Hals raushängt. Aber bei
gut, der muss ja auch nur Anthony Barry drauf ansetzen. Also der ist ja dann fein raus.
Sowieso, ja. Also und dann können sich Spieler bei Tuchel bestellen, ey, ist langsam langweilig. Ne? Das ist der Anthony, der übertreibt es immer. Aber was natürlich schon ist, bei den etwas dynamischeren Spielsituationen, ich glaube, da ist es dann etwas schwerer, da so diese Automatismen reinzubekommen. Aber ich würde da eben echt noch ein, zwei Wochen abwarten. Klar. Ich finde auch, dass Hoffenheim zum Beispiel ein Team ist, was nicht so einfach zu bespielen ist, weil die haben auch so dieses System, ne, mit zwei klassischen Flügelspielern. Aber was die eben machen ist, weil die diese Doppelspitze, Doppel-8 haben, und gerade mit Kramaric dann auch, ist da ein Triften teilweise vorhanden. Ne? Und du kannst die echt nicht so leicht lesen manchmal. Hoffenheim, ähnlich wie du damals Matarazzos VfB Stuttgart nicht immer so leicht lesen konntest von den Bewegungen her.
Ja.
Das ist ja so ein bisschen auch die Spezialität von Matarazzo, zumindest jetzt in der Zeit, in der er in den oberen Fußballgefilden tätig ist als Trainer, dass du manchmal Probleme hast, so zu lesen, was macht eigentlich seine Mannschaft, welche Bewegungen gehen die ein, also angefangen bei der Abwehrkette bis hin in den Doppelsturm. Und dadurch, sage ich mal, diskutieren wir in zwei, drei Wochen nochmal drüber, da möchte ich dann ein bisschen mehr sehen, zumal ja auch jetzt Tuchel noch ein bisschen Anschauungsmaterial hat und dann vielleicht daran arbeiten kann, wenn sie jetzt auch nochmal ins Trainingslager fahren. Ich glaube, das ist sogar, vielleicht auch, weil Klima natürlich besser, es sind hier 0 Grad überall in Deutschland oder Minusgrade. In Portugal ist natürlich besseres Wetter, surprise, surprise. Vielleicht hat man da auch die Möglichkeit, dann nochmal in diesem Trainingslager jetzt mit dem Videomaterial aus dem Hoffenheim-Spiel nochmal das eine oder andere zu diskutieren. Und dann zu sagen, okay, Jungs, das haben wir jetzt im Training so und so besprochen. Punkt 1. Haben wir jetzt nicht perfekt umgesetzt. Hier ist, warum es noch nicht geklappt hat. Und damit hast du ja eigentlich optimale Voraussetzungen, um es dann im nächsten oder übernächsten Spiel zu zeigen. Aber natürlich immer noch das Anschauungsmaterial aus so einem Bundesligaspiel ist immer besser als das aus irgendwelchen Testspielen, wenn ich anfange in der 45. Minute die halbe Mannschaft auszuwechseln, ne, und Testspiele. Also das, ich habe gerade mit Werder-Fans diskutiert, die haben 1-3 gegen Braunschweig im Testspiel verloren und es geht, als würde die Welt deshalb untergehen. Ne? Habe ich gesagt, das ist vollkommen irrelevant. Und so ist es ja bei Testspielen insgesamt oder auch bei Trainingsspielen. Und deshalb warten wir noch 1-2 Wochen ab, aber also insgesamt fand ich die Ansätze zumindest dahingehend positiv, aber es gab natürlich auch 1-2 recht frappierende Negativsequenzen in der zweiten Halbzeit.
Ja, da sprechen wir gleich drüber. Ich habe vorher noch mal eine kurze Frage an dich, und zwar leider hat Heidenheim am Wochenende, glaube ich, ein Tor nach Standards gemacht. Deswegen sind die auf der 1 mit 11 Standardsituationen, die zu Toren geführt haben. Jetzt ist es eine relativ offene Frage. Ich glaube, du wirst die Frage relativ leicht beantworten können. Aber wer steht auf Platz 2?
FC Bayern München.
Genau so ist es, mit 10.
Das hast du mir so sehr vorgelegt, das war quasi...
Natürlich, das ist meine Spezialität, das mache ich mit Georg. Das mache ich mit Georg genauso, der kann die Elfmeter auch kaum verschießen. Ich muss mir da einfach ein bisschen mehr auf die Zunge beißen dann demnächst, aber ich glaube, das zeigt ganz gut, dass die Bayern in dieser Saison insgesamt nach Standards ein bisschen besser sind. Klar, sie haben auch die meisten Standards im Vergleich zu anderen Teams, aber sie treffen relativ häufig nach Standards und... klar, darunter sind jetzt auch 3 Elfmeter, muss man auch dazu sagen, aber 7 Standardtore sind immer noch in der Bundesliga sehr, sehr gut. Plus eben, sie haben auch eine relativ hohe Häufigkeit von Torschussvorlagen nach Standards, sind nämlich dabei 1,6, also auch das pro Spiel nicht so schlecht. Insofern, ich sehe da in dieser Saison schon auch einen Fortschritt. Das ist ja so ein Dauerthema bei den Bayern, was Standards angeht. Da wird ja viel rumgeheult, auch was Joshua Kimmich etc. angeht. Aber ich finde das in dieser Saison insgesamt eigentlich, ohne dass ich jetzt sagen würde, die Bayern sind die absoluten Standardexperten und das beste Standardteam der Welt. Aber da ist schon richtig was nach vorne gegangen in dieser Saison.
Ja, auf alle Fälle. Also ich meine, bei Heidenheim ist es sicherlich der Faktor auch, wer die Standards schießt und wie geil die Standards reinkommen. Bei Bayern sehe ich auch häufig einen Vorteil, gerade gegen Teams, die so relativ stark Manndeckung spielen bei Standards, also in der Verteidigung. Es gibt ja viele Hybrid-Teams mittlerweile, aber viele trotzdem, die so, sagen wir, zu 70% auf Manndeckung setzen. Hast du natürlich bei den Bayern wiederum den Vorteil, dass wenn die Ecken oder die Freistöße nicht perfekt reinkommen, hast du natürlich viele 1-gegen-1 Vorteile. Also machen wir es nichts vor. Das ist einfach mal der Fakt, dass du natürlich viele Spieler hast, die ins 1-gegen-1 am ehesten gewinnen können, weil die einfach mit die besten Spieler sind, die du empfinden kannst in der Bundesliga. Das ist ein Vorteil, selbst wenn die Standards nicht optimal getreten sind. Jetzt kommt noch der Faktor hinzu, dass man eben doch mehr darauf noch eingeht im Training, was man jetzt auch gesehen hat, eben neue Varianten einstudiert und auch neue Laufwege einstudiert. Das war ja in der quasi Hinrunde, in den ersten 16 Spieltagen, schon hier und da sichtbar, dass man, also das ist zumindest meine Wahrnehmung gewesen, dass die Laufwege ganz gut waren, gutes Kreuzen, ja. Ne, und mal gutes Blocken, mal gute Weiterleitung, also quasi flankst auf den ersten Pfosten, dann geht er auf den zweiten weiter und dann wird vielleicht nochmal quergelegt und dann kommt der Schuss, wie auch immer. Da ist man natürlich auch gut darin, die zweiten Bälle noch zu erobern. Das ist ja auch, was als Standardtor zählt, ne, oder als Tor nach einer Standardsituation. Da zählt ja auch das, was quasi passiert, meistens zumindest Ecke, erster Kopfball sitzt vielleicht nicht, aber dann zweiter Ball wird sofort gewonnen, Schuss aus der zweiten Reihe, von der Strafraumkante Tor, ne? Zählt meistens auch als Standardtor, je nachdem, welche Statistikseite du benutzt. Aber das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil auch die Bundesligisten, also so sehr man das Pressing vielleicht in der Bundesliga loben mag, im Durchschnitt im Vergleich zu vielen anderen Ligen, bei Standards verteidigen manche Teams sehr, sehr simplizistisch.
Da ist der Standard sehr gering, kann man sagen. Ich mag das. Ich glaube, ich nehme den Sound mit. Dann haben wir es, glaube ich, geklärt, was die Standardsituation angeht. Aber was wir nicht geklärt haben, ist, warum hat der FC Bayern dieses Spiel fast noch aus der Hand gegeben? Nämlich in der zweiten Halbzeit gibt es 3 dicke Chancen. 2-mal Bayer, 1-mal, wenn ich mich richtig erinnere, war es Kramaric, die dort die Möglichkeiten haben, für Hoffenheim auf 1-1 zu stellen. Einmal eine Flanke auf den zweiten Pfosten, die dann quergelegt wird, wo Bayer per Kopf scheitert. Einmal war es Bayer, der freigespielt wird hinter der Bayernkette und dann sogar eigentlich noch Zeit hat, den Ball anzunehmen, aber relativ schnell abschließt, sagt hinterher dann, wenn so ein Manuel Neuer vor dir steht, dann ist es auch nicht so ganz so einfach mit der Aura. Trifft dann nur die Latte. Und das dritte habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Ich weiß nur, dass Neuer 2-mal wirklich hervorragend pariert. Also Ja, das war. Ja,
das eine war der Kopfball aus Kurzdistanz, hast du den schon gehabt?
Ja, ich glaube, war das nicht auch Bayer?
Oder das war der erste, das war die erste Chance, war ja dieser Kopfball aus ganz, genau. aus ganz kurzer Distanz, ja, aus quasi einem Meter.
War das auch Bayer oder war das Kramaric? Oder
das war, glaube ich, Kramaric.
Dann war das weil Kramaric.
Das war ein größerer Spieler.
Stimmt, Bayer war einmal frei durch noch, ne?
Wo ja, Neuer, Bayer war einmal frei pariert. Durch, genau. Und dann gab es noch diesen anderen, wo auch quasi halb durch und dann Latte getroffen, ja. Also der Kopfball aus kurzer Distanz, das war ja eher so von rechts nach links, dann wieder von links in die Mitte, also so zweimal hin und her. Und dann Kopfball, das war ein
hier
bisschen Ping-Pong dabei.
Also Bayer war es tatsächlich mit dem Kopf, dann Kramaric, dann war Kramaric frei durch mit dem Fuß und dann war es Maximilian Bayer nochmal, das war 63., 64., 65., also innerhalb von 2 Minuten dort 3 Großchancen für die TSG.
In meiner Erinnerung war nämlich dieser Kopfball von dem großen Spieler und Bayer ist nur so 1,83, das habe ich mich gerade ein bisschen gewundert. Ja. Andererseits Kramaric noch kleiner, also so gesehen, ja.
Ja.
Ich war nicht Weghorst.
Nee, das stimmt. Aber auch da, also wenn wir da jetzt mal durchgehen, glaube ich, unterschiedliche Probleme, die sich bei den Bayern schon länger durchziehen. Bei Bayers Kopfball war es so, ich habe es gerade gesagt, eine Ecke, die auf den zweiten Pfosten geschlagen wird, hinter die oder in den Rücken der Bayern-Spieler, wo einmal Weghorst sehr frei steht, der den Ball nicht bekommt, sondern den Ball bekommt dann Ozan Kabak, der sehr frei auch ebenfalls dort steht, querlegen kann auf dann wiederum von dort aus den zweiten Pfosten, wo dann Bayer steht, der an Neuer scheitert. Das ist eine Problematik, die habe ich auch schon unter Flick festgestellt, die habe ich dann in der Folge auch bei Nagelsmann festgestellt. Warum kriegen die Bayern es nicht hin, den zweiten Pfosten zu verteidigen? In dem Fall ja sogar zweimal. Erst den zweiten Pfosten aus der einen Perspektive und dann den zweiten Pfosten wenn der Ball wieder quasi Ping-Pong zurückkommt.
Ich glaube, die schieben immer relativ stark vor. Also die schieben immer relativ stark auf die eine Seite, wenn du es mal beobachtest. Auch der Außenverteidiger schiebt meist sehr stark rüber. Das ist mir nämlich bei dem Spiel da aufgefallen, dass ich manchmal gedacht hatte, das müsste De Ligt, also De Ligt und Leimer sind ja beide blond. Und manchmal schaue ich auf mein iPad so oder schaue nebenher an, das Fenster ist nicht riesig, sag mal so, ne, wenn ich noch was anderes mache. Und ein, zwei Mal habe ich gedacht, das ist Leimer und dann, Quatsch, das ist De Ligt und dann war es Leimer. weil der so weit reingeschoben hat, zum Beispiel, ne, das ist ein allgemeines Thema bei Bayern. Also das ist mir aufgefallen. Viele Teams verteidigen ja so, dass der Außenverteidiger, wenn der reinschiebt, dann trotzdem dann, ich sag mal, ein Flügelspieler hinterherfällt und dann die Seite besetzt. Bei Bayern nicht immer.
Ja.
Manchmal schiebt einfach die Viererkette raus, aber es ist der fünfte Mann fehlt, den andere Teams dann in dem Fall haben. Das ist jetzt also ganz allgemeine Erklärung, weil natürlich die einzelnen Situationen können auch ganz anderen Hergang haben. Bayern ist ja jetzt nicht unbedingt ein Team, was jetzt Ballwatching betreibt und alle gucken nur auf den Ball und keiner auf den zweiten Pfosten, so ist es ja nicht unbedingt. Also diese Schwäche haben andere Bundesligisten, aber nicht unbedingt die Bayern. Deshalb, also der erste Erklärungsansatz, den ich häufiger sehe, ist, dass manchmal oder einige Male die Bayern echt Probleme haben, so die ganze Breite, ich sag mal, die ganze Breite der Abseitskante, wenn man es mal so nennt, ja. Ne? Also wie auch immer, die zu besetzen. Was andere Teams besser können, aber das liegt eben daran, dass schon stark reingeschoben wird. Man möchte die Kette selber, die Restverteidigung recht kompakt halten, was auch verständlich ist, was auch wichtig ist aus meiner Sicht. Hat man auch gesehen bei ein, zwei Chancen von Hoffenheim oder auch bei ein, zwei Angriffen dann von Hoffenheim, als die mal durchkamen. Vielleicht nicht unbedingt zum krassen Abschluss am Ende gelangt sind, aber zumindest durchkamen. Man muss schon kompakt stehen. Ansonsten sind die Bahnen auch anfällig gegen Schnittstellenpässe.
Ja, im Zweifelsfall halt wahrscheinlich eher auf dem Flügel
genau.
Ein bisschen Raum gewähren als im Zentrum. Ja.
Natürlich, du lässt eher einen Flügel offen und willst natürlich in der Mitte kompakt stehen, dich erstmal gegen Schnittstellenpässe und dergleichen, gegen auch solche tiefen Läufe ein bisschen absichern, ja, weil die sind am schwersten zu verteidigen. Wenn einer zentral durch ist, dann ist vorbei, außer Neuer stellt sich auf. Da habe ich auch noch eine Frage an dich dann wegen Neuer, was du dazu meinst. Aber deshalb habe ich manchmal das Gefühl, wenn man eine gute Verlagerung spielt, ist der zweite Pfosten gerne mal so ein bisschen frei einfach.
Ja.
Aber ja gut, was ist die Lösung? Ja, da müsste man jetzt irgendwie zu Sané oder Müller oder so sagen, ey, geht mal zurück, aber ist natürlich schwierig, weil die ganze Spielanlage eine andere ist. Da kommt aber hinzu, und das ist, glaube ich, auch noch ein Thema, was in den nächsten Wochen und Monaten interessant sein wird, gerade dann auf dem Weg hin, wenn sich jetzt auch ein Zweikampf weiter herausbildet mit Bayer Leverkusen, das echt vielleicht bis zuletzt spannend bleibt, was ich einfach mal hoffe, also aus neutraler Sicht würde ich es hoffen zumindest, ne? Und vielleicht sogar aus Sicht der Bayern, damit die gepusht werden der Bundesliga,
ja.
Kann auch in Richtung Champions League echt sehr hilfreich sein. Dass es eben darum geht, wie ich die Sechser im Rücklaufverhalten und im Rückzugsverhalten einsetze. Bleiben die mal vor der Abwehr? kommt einer mal mehr zur Unterstützung eines Außenverteidigers hinzu. Das fehlt mir immer mal auch noch so. Also diese Absicherung des Außenverteidigers, mal im Halbraum noch ein bisschen unterstützen. Aber was natürlich auch, was du auch machen kannst, ist, der Außenverteidiger bleibt etwas breiter in der Kette und du füllst die Lücke temporär mit einem der Sechser.
Das haben sie gegen Stuttgart ganz gut gemacht.
Ja, stimmt.
Da
ja,
war es in der Anfangsphase so, dass Davies, glaube ich, zweimal oder so eine 1-gegen-2-Situation aus seiner Sicht hatte, dort in Unterzahl war. Und nach 14, 15 Minuten hat Guerrero angefangen, stärker auf seiner Seite mit zu unterstützen. Und dann waren sie immer mindestens in Gleichzahl. Und Stuttgart ist da auch nicht mehr durchgekommen über die Seite. Hat es dann auf der anderen Seite probiert, aber da ist Pavlovic immer mit rüber geschoben, hat dort dann dementsprechend mitverteidigt. Also das haben sie gegen Stuttgart tatsächlich sehr gut gemacht, nachdem sie anfänglich genau die gleichen Probleme hatten, die du gerade beschrieben hast.
Ja, richtig, guter Punkt. Ja, es ist schon wieder ein paar Wochen her und irgendwie zu viel Fußball, zu viel Sport allgemein. Ich mache auch noch viel NFL, das ist halt zu viel Sport. Ja. Aber das stimmt. Aber das ist eben, ja, aber das ist eben das Thema. Da sind wir wieder dabei. Ich meine, Tuchel ist ja, also wir, was wir jetzt hier erzählen, ist ja nicht, dass wir jetzt irgendwas erzählen würden, was Tuchel nicht irgendwie weiß, ja, oder klar, zumindest auf dem Schirm hat. Also es ist so, also wir sind intelligent und gut aussehend, aber so auch wieder nicht. deshalb, ja, also das sind eben so Elemente, gerade auch mal den was natürlich der Vorteil ist, wenn ich den Sechser reinfallen lasse, ne? Auch in diese defensiven Halbräume.
Ja.
Oder ich habe eben, Eric Dier, wir können darüber sprechen, einen Sechser, der zwischen die Innenverteidiger fällt, wobei das manchmal nicht optimal ist, weil dann so eine Lücke entsteht, wenn der wieder rausrückt. Aber wenn ich einen in den Halbraum reinfallen lasse, ist der ja quasi fast auf der Breite seiner eigentlichen Position im Mittelfeld. Das heißt, wenn er dann wieder vorrückt, ist er relativ schnell wieder in seiner eigentlichen Position.
Ja.
Wenn zum Beispiel sich ein bisschen auflöst, der Gegner, weißt du, also du lässt den Sechser nach hinten fallen, der geht auf die linke Halbverteidigerposition quasi, sagen wir einfach mal. Und die Bahn steht tief, aber der Gegner spielt dann den Ball zurück, dann möchtest du aber nicht, dass du mit der Fünferkette hinbleibst, dass du dann quasi sehr tief stehst und wenig Präsenz davor, sondern dann sollte der Sechser wieder rausrücken in den Sechserraum hinein, um dann wieder das ganze Feld ein bisschen nach vorn zu drücken und dann auch mehr Kompaktheit und mehr Druck in der Mitte auszuüben, mehr in Richtung Ball, in der Nähe des Balles. Das heißt, der kann dann schnell wieder rausrücken und ist wieder auf seiner Position und die Bahnen fallen nicht zu tief hin rein, was ja andere Teams in der Bundesliga gerne tun. Viele Teams machen das gerne. Schaut euch nur Union Berlin-Spieler an. Ja. Das heißt also, so eine Variante kann von Vorteil sein, gerade wenn der Gegner mal ein bisschen Ballbesitz hat und eben nicht auf Teufel komm raus den Abschluss sucht, sondern vielleicht einen Rückpass spielt, was mittlerweile ja doch einige Teams sehr gut können. Nicht alle gehen mit der Brechstange auf den Torabschluss.
Ja.
Jetzt habe ich noch eine Frage an dich wegen Manuel Neuer.
Jetzt bin ich gespannt.
Er hat ja ein paar krasse Paraden und ich finde auch, also die ganzen Abgesänge, die es schon auf Neuer gab, selbst irgendwie die, was ich auch in internationalen Medien teilweise gelesen habe, ja, Neuer ist auch nicht mehr das, was er mal war. Ich finde aber, ist er ein bisschen schlaksiger geworden? Das hat er noch ein bisschen, ich will es nicht, er war ja nicht dick oder irgendwas, ne?
Ja, ja, klar.
Aber irgendwie wirkt er noch ein bisschen drahtiger als vorher.
Ja, leider ist Christopher nicht mehr mit dabei. Der ist ja eigentlich der Experte für überflüssige Kilos bei Spielern.
Ja, ja, richtig, richtig.
Da müssten wir dafür vielleicht nochmal nachfragen.
Aber ist mir nur aufgefallen. Vielleicht war es auch eine optische Täuschung quasi.
Ich finde, er wirkt generell also deutlich spritziger, deutlich fitter als vorher.
Er ist schon so ein Atze eigentlich, ne? Also im Positiven, ne? So eben 1,95, wie groß er auch mal ist, ne? Und schon so ein etwas bulligerer Typ. Also auch wenn man ihn mal so in Natura sieht, ist schon ein ganz schöner Wandschrank.
Ja, ja, das unterschätzt man manchmal, wenn man es am Fernseher sieht, aber.
Ja, weil er ein Babyface hat. auch das eben, alles positiv gemeint, ne? Aber er hat ja schon ein bisschen so ein Babyface. Also er ist ja schon so im Gesicht, ne? Ist er schon eher ein Jung geblieben da. So ein bisschen Marco Reus-mäßig.
Ja.
Wir werden einfach nicht alt. aber auf der anderen Seite ist er ja doch ein bulligerer Typ eigentlich, so ein großer, atziger Torhüter, der natürlich viel Raum ausfüllt, aber ich finde, er wirkt etwas drahtiger noch. Er wirkt fast ein bisschen, also in ein, zwei Szenen, nehmen wir die Haare weg und das Gesicht auch, hat er also ein bisschen diese Iker Casillas-Figur.
Mhm.
So, an den hat er mich erinnert, also an den Iker Casillas in Hochzeit, ne, der auch ein sehr, sehr schlanker, drahtiger Torhüter war.
Der
mehr von seiner Agilität gelebt hat, als es von irgendwie seiner Größe und Breite, ne? Wie vielleicht ein Peter Schmeichel oder so, der war eben riesig.
Ja.
aber ja, also es ist mir immer aufgefallen in dem Spiel jetzt wieder. Auch nochmal mit dem frischen Auge, Winterpause, man hat mal ein paar Wochen kein Pflichtspielfußball gesehen. Und wie gesagt, ich nehme die Testspiele immer nur so halb ernst.
Ja.
Und die Trainings und so, also das verfolge ich da hier weniger, da gibt es andere Sachen. Aber deshalb, ja, das ist mir einfach aufgefallen und ich
Vielleicht auch, ich meine, er hatte die schwere Verletzung, vielleicht hat er auch gesagt, ich habe noch 2-3 Kilo weniger, ich meine, er war ja immer durchtrainiert, vielleicht ist es auch besser irgendwie, weiß auch vielleicht dann für die Aufbauarbeit mit seinem Bein gewesen, ich weiß es nicht, ich meine, es war ja echt keine unkomplizierte Verletzung, auch dann quasi nicht nur, also die Knochenheilung ist das eine, ne? Knochenheilung ist immer, ist das eine Problem, was aber eher gefixt werden kann, aber dann Muskelaufbau und Nerven, weißt du, dass es alles passt, gerade bei einem Profisportler und nicht bei einem Otto-Normalbürger, vielleicht hat es irgendeine Rolle gespielt und vielleicht hat er auch gedacht, okay, jetzt, ich gehe langsam so, ne, ich bin auf der falschen Seite der 35 und ja, versuche einfach meine Agilität so hoch wie möglich zu halten und 2 Kilo weniger. Ich meine, er hat ja irgendwie am Tegernsee diesen einen Gasthof da gekauft, da kann er sich auch noch mit 45 reinsetzen. Ich weiß gar nicht, ob der mittlerweile offen hat, das ist ja eher so ein Renovierungsprojekt gewesen.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach, wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch, also wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben, denn Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann, die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Absolut. Ja. Lass uns doch mal jetzt einsteigen. Du hast ihn so oft erwähnt. Lass uns doch mal in die Transfers gehen. Ein Transfer steht bereits fest. Eric Dier, hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, wohin die Reise mit ihm gehen könnte, wenn er denn spielt. Tuchel hat am Wochenende nochmal gesagt, wird wahrscheinlich als Innenverteidiger dann auch eingeplant, bietet aber auch die Option, mal auf Dreierkette umzustellen, weil er das gewohnt ist, auch in so einer Rolle zu spielen. Was war dein erster Gedanke, als du gesehen hast, die Bayern verpflichten Eric Dier, und was war dein zweiter Gedanke daraus folgend, ob der den ersten Gedanken auch bestätigt hat?
Ja, erster Gedanke war erstmal, oh, Harry Kane fühlt sich wohl alleine in München. Ja, man muss schon sagen, manche britischen Medien oder englische Medien haben das ja auch geschrieben, das ist jetzt kein Witz, das ist echt ein Kumpel von Harry Kane, ne?
Ja.
Ein ähnliches Alter, beide bei Spurs gefühlt jahrzehntelang gewesen zusammen.
Sind Hunderte Spiele miteinander auch absolviert.
Ja, es sind Buddies und es ist ja auch vollkommen okay. Und ich meine, und dass vielleicht auch jemand wie Harry Kane sagt, ey, hol mir doch den. Also, mein Harry Kane wusste ja, okay, Bayern braucht noch irgendwie einen Verteidiger. Und natürlich gibt es andere Optionen, die vielleicht perspektivisch attraktiver waren oder sind. Aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt keinen finden, wenn wir jetzt vielleicht im Winter keinen verpflichten können, wir können ja dann auch über Dragosin zum Beispiel sprechen, vielleicht, was ist mit Dier, ne? So als kurze Lösung zumindest. Der hat bei Tottenham 4 Spiele gemacht in dieser Saison, 200 Minuten absolviert in der Premier League, also der hat keine Rolle gespielt. Deshalb hat er vielleicht auch dann, also Harry Kane musste da, glaube ich, keine krasse Überzeugungsarbeit leisten, aber in England, auch quasi in Tottenham-Kreisen, wird natürlich auch verfolgt, dass Harry Kane gerade so ein bisschen die Welt einreißt mit Bayern, was ja nicht jeder immer erwartet hat.
Ja.
Also deshalb, aus der Sicht verstehe ich es. Zudem eben, Thomas Tuchel hat ja echt so ein bisschen so einen Geschmack entwickelt für Premier League-Spieler. Also in seiner Chelsea-Zeit, das hat man ja daran auch gemerkt, im Sommer, alle möglichen Vorschläge, die von Tuchel kamen, nicht alle, aber viele waren schon Premier League-Spieler. Hat er einfach ein Faible für die entwickelt, was ich auch, meine, ist ja auch nicht komplett ab von der Hand zu weisen. Ich meine, mit die beste Liga der Welt, und der war da und hat alle gesehen, war da 1,5 Jahre, 2 Jahre mit Chelsea oder 1,5 Jahre mit Chelsea sehr kompetitiv und hat ja auch viele aus der Nähe beobachten können, ne? Gerade in England mit so vielen Spielen, Pokal und so weiter. Also deshalb, ja, am Ende ist es aber natürlich so, dass Dier jetzt zuletzt echt keine krasse Rolle gespielt hat bei Spurs.
4 Spiele unter 200 Pflichtminuten.
Ja, oder genau, 199. Also ich habe mal aufgerundet auf 200. geben wir in die eine. Waren bestimmt einige Nachspielzeitminuten dabei, die Transfermarkt.de gar nicht mit registriert. wie auch immer, aber er hat jetzt wenig gespielt. Er hat keine Rolle gespielt. Also die Spurs verlieren jetzt hier echt keinen irgendwie arrivierten Stammspieler. Er war mal einer, aber die Zeiten sind eben vorbei. Er ist jetzt eher Ergänzungsspieler. Er hat jetzt so ein bisschen diesen Daily Blind Spot erstmal.
Und natürlich mit Blind ist es nichts geworden so richtig, ne? Er hat keine Rolle gespielt. Bei Dyer ist der Vorteil, der kann schon einen Sechser spielen, der ist auch eigentlich ein optimaler Mann für die Dreierkette, was ja auch so eine Option wäre. Und er ist einfach nochmal ein, die man reinbringen kann und bei dem man jetzt keine Bauchschmerzen haben muss direkt, dass der jetzt irgendwie überfordert ist mit Bundesliga-Fußball. Ich meine, also man spielt jetzt nächste Woche gegen Werder Bremen zum Beispiel, ne? In der Woche darauf gegen Union, in der Woche darauf auswärts bei Augsburg, dann gegen Borussia Mönchengladbach vorm Leverkusen-Spiel. Ne? Nur mal diese Spiele, die ich jetzt aufgezählt habe. Machen wir uns nichts vor. Wenn jetzt Eric Dyer in Augsburg eingesetzt wird, gegen Augsburg, muss man sich jetzt keine Gedanken machen, dass der jetzt irgendwie 10-mal beim Ball tritt und plötzlich Demirovic irgendwie 3 Tore erzielt oder sowas. Also das wird nicht passieren. Ist er jetzt der Mann, der jetzt in der Champions League im Viertelfinale im entscheidenden Rückspiel eingesetzt werden sollte? Aktuell ja nicht. Aber man braucht da einfach noch einen erfahrenen, aus meiner Sicht einen erfahrenen Spieler, weil man auf der anderen Seite, hatte man ja Interesse gehabt, beispielsweise an einem Radu Dragosin, das ist natürlich eine ganz andere Option, 21, Talent, Juve-Ausbildung und so weiter, wäre eine ganz andere Option gewesen. Hätte man den holen können, wäre sowieso der Dyer Deal vom Tisch gewesen, weil Spurs wollte erstmal ihn verpflichten, Dragosin, um dann Dyer verkaufen zu können.
Ja.
Wäre ein ganz anderer Deal gewesen, wäre natürlich perspektivisch attraktiver. War nicht möglich, obwohl, ich sag mal, da ist die Tür übrigens noch nicht ganz so zu. Ich habe ja die ganzen Statements des Beraters gelesen in den rumänischen Medien. Also der war fast heartbroken, dass es nicht zu den Bayern ging.
Ja, absolut.
Also sowas habe ich auch selten erlebt.
Er hat ja auch den Satz
bei Spurs.
Er hat den Satz ja noch irgendwie gedroppt, vielleicht wird es ja in Zukunft noch was. Also das war auch sehr interessant.
Also ich habe mich da ein bisschen, ich meine, man darf eigentlich das nicht vergessen. Also auch natürlich die Wahrnehmung eines vielleicht rumänischen Spielerberaters. FC Bayern ist natürlich auch in gewissen Teilen, also ich sag mal in Zentralosteuropa beziehungsweise Osteuropa, also schon in Big Deal. Das darf man echt nicht vergessen. Mhm. Also die Wahrnehmung von Bayern ist krass, weil auch historisch betrachtet, ne? Also auch aus den Zeiten, als vielleicht irgendwie Leute in gewissen Ländern irgendwo im Osten Europas, ne, quasi, die haben in Bundesliga geschaut, weil das war irgendwie empfangbar. Sag's ja. nur mal so am Rande. Also Bayern haben natürlich ein ganz krasses Renommee, auch ein krasseres als natürlich Tottenham, logischerweise. Bayern wird auch als riesiger Club wahrgenommen, also nicht unterschätzen. Auch in der Türkei zum Beispiel oder so. Ne? Also wenn ich da mit Leuten spreche, die auch im Fußball der Türkei aktiv sind, die sagen, Bayern München, das ist der Verein. Ne? Real Bayern, das sind die Vereine. So. Deswegen kann ich da schon verstehen, auch wenn der Berater sich da in den rumänischen Medien so äußert, ich glaube, das hat keinen in Rumänien geschockt. Ich glaube, da sagen auch einige, warum ist denn der nicht zu den Bahnen gegangen? Andererseits, er ist 21, hat jetzt 1,5 gute Jahre bei Genoa gespielt. Ja. Vielleicht ist es ja doch auch ganz smart gewesen, zu den Spurs zu gehen. Problem wird nur dann sein, in 2-3 Jahren, wenn er seine Leistungen weiter bestätigt, kostet dann keine 25 Millionen, sondern 55. Das ist dann leider so. Ja, egal. Also, um auf Dyer zurückzukommen, ist eine gute Kaderfülloption. Aber mehr natürlich jetzt erstmal nicht. Also, der wird keinen Unterschied machen. Aber Matthijs de Ligt hat jetzt gegen Hoffenheim wieder ein paar Stellungsfehler drin gehabt. Also, das darf sich jetzt auch nicht zu häufig erlauben. Ansonsten könnte es auch sein, dass einfach Tuchel mal Dyer einsetzt. Und Dyer hat nicht die Spritzigkeit, nicht die Explosivität, nicht die Agilität, aber hat eigentlich ein ganz gutes Spielverständnis und macht vielleicht zumindest weniger Positionierungsfehler als de Ligt. Nur mal so am Rande. Ne? Also.
Ja, also es ist interessant, weil Dyer neben der Erfahrung natürlich auch jemand ist, der viele Positionen auch schon gesehen hat und da dementsprechend auch ja auch da Erfahrung gesammelt hat, was verschiedene Spielsituationen angeht. Da wirkt er teilweise, also ich spreche jetzt vor allem über den Dyer, den man von vor dieser Saison in Erinnerung hatte, da wirkt er teilweise natürlich auch schon ziemlich gereift. Er hat seine Schwächen, um die Schwächen weiß er. Er ist nicht der Schnellste, er ist jetzt nicht der Agilste, aber er macht eben viel, wie man immer so schön in der Kreisliga auch sagt, er macht viel mit dem Auge weg. Also das ist schon glaube ich, ein solides Niveau. Und was du über de Ligt sagst, ich meine, ich habe mich da jetzt schon am Wochenende so ein bisschen in die Nesseln gelegt, als ich de Ligt als sozusagen in Anführungsstrichen Enttäuschung des Spiels auserkoren habe wegen seiner Stellungsfehler. Da gab es im Forum bei uns auch den einen oder anderen, der gesagt hat, völlig unnötig, ihn da so runterzumachen. Aber geht ja auch gar nicht darum, ihn runterzumachen. Es geht darum, dass, glaube ich, jetzt für De Ligt nach seiner Verletzung, mit der Abwesenheit von Kim, mit den ganzen Gerüchten, die es jetzt im Winter auch gab, dass das für ihn gerade eine unfassbar wichtige Phase beim FC Bayern ist und dass er jetzt möglichst schnell natürlich sein Niveau auch erreichen muss, um sich da auch durchzusetzen und zu zeigen, hey, ich bin unverzichtbar. Und bisher, gut, das war jetzt ein Spiel gegen Hoffenheim, aber das war eben nicht so gut und nicht so überzeugend, dass ich dann als Thomas Tuchel sagen würde, okay, der ist unverzichtbar. Und da kann es schon relativ schnell passieren, dass er dann sagt, okay, dann probieren wir jetzt einfach mal Dier aus. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Dier den Kampf gegen De Ligt gewinnen wird, aber ganz ausschließen würde ich es dann eben auch nicht.
Zumal, und das ist ja auch nochmal interessant, ich meine, du könntest ja sogar, wenn du jetzt nächste Woche Werder, okay, dann zu Hause gegen Union. Nehmen wir mal das Spiel, einfach mal so. Wenn du jetzt Dier reinbringst anstelle von De Ligt, um vielleicht auch, ich sag mal, Kabinenmanagement zu betreiben, ne? Ja. Könntest du natürlich auch sagen, ja, wir machen jetzt ein bisschen Belastungssteuerung, bla bla bla. Also jetzt muss ja nicht unbedingt als Tuchel hingehen und sagen, ich schmeiß jetzt De Ligt auf die Bank und bring Dier, weil De Ligt scheiße gespielt hat.
Ja.
Sorry, aber ne? Du kannst es ja auch so ein bisschen moderieren und sagen, ja, Belastungssteuerung, ne, wir müssen ein bisschen durchwechseln. Daher redet seinen ersten Einsatz. Nur um das mal zu tun, weil ich auch immer daran denke, gerade Matthijs de Ligt, das weiß ich übrigens auch von einigen aus den Niederlanden, ist einer, der, ich will nicht sagen, schnell angepisst ist, aber das ist schon einer, der der schon Temperament hat, sagen wir mal so. Ne? Ist ja nicht unbedingt negativ, aber der hat schon Temperament. Und das merkt man daran, dass er oft sehr lautstark auf dem Feld ist. Und er ist auch sehr von sich selber überzeugt. Also deshalb sage ich nur, um das vielleicht gut zu moderieren, wäre vielleicht der Vorteil für die Bayern, ja, Belastungssteuerung, ich bringe jetzt Eric Dier und dann schauen wir mal, wie der spielt. Und gerade eben gegen einige Teams in der Bundesliga, die jetzt auch zunächst sind, deswegen sage ich, also die Bayern haben jetzt eigentlich interessanterweise so eine Vier-Spiele-Rampe hin zum Bayer-Leverkusen-Spiel am 10.2. auswärts in Leverkusen.
Ja.
Weil das ist das Spiel, ne? Also danach, also das ist auch tausendmal größere Herausforderung als das Auswärtsspiel gegen Lazio. Machen wir uns nichts vor.
Ja, klar.
Nichts für ungut Lazio, aber machen wir uns nichts vor. Deshalb, ne, da hast du jetzt diese vier Spiele, da musst du eh Belastungssteuerung betreiben am besten, weil du willst ja dann deine Mannschaft so gut es geht fit haben. Ich weiß nicht, Kim ist dann eher noch nicht wieder da, weil Asia Cup geht, Südkorea ist eh lange dabei. Aber du brauchst alle anderen, die natürlich fit sind und dann kannst du das auch easy machen und natürlich dann schon mal den Dier testen und auch schauen, was du mit ihm anstellen kannst, zumal eben dann auch die Option besteht, was machen wir denn? Setzen wir ihn mal vielleicht mal auf der 6 ein und versuchen das mal so als sogenannten Mittelfeld-Libero, wie man mal gesagt hat, dass er dann sich zurückfallen lässt von der 6 in die zentrale Verteidigung. Geht da was? Können wir das vielleicht probieren? Auch einfach perspektivisch dann, um noch so eine neue taktische Variante einzustudieren. Also da ist sicherlich, also ich erwarte jetzt einfach, dass Dier den nächsten Mal auf dem Rasen steht. Er hat jetzt wenig gespielt bei den Spurs, aber er war jetzt auch nicht irgendwie monatelang verletzt und hat nicht trainiert und dergleichen. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also er kommt jetzt trotzdem als Spieler, der am Saft steht, zumal, ich meine, Jadon Sancho hat irgendwie die letzten 4 Monate nicht mal mit der Mannschaft trainiert und er hat trotzdem gleich gegen Darmstadt ein Tor vorbereitet. Es ja. geht schnell anscheinend. nur so als Querreferenz, aber das ist mir nur aufgefallen, weil ich erst erwartet hatte, dass Sancho noch irgendwie 3 Wochen braucht, bevor er erstmal auf dem Rasen steht. Stand er nach 55 Minuten bereits das erste Mal wieder auf dem Rasen.
Ja.
Nur als Rand, ich weiß, ein anderes Thema, aber als Randnotiz. Jadon Sancho war auch irgendwie vor seinem Wechsel zu Dortmund, irgendwie hat mir einer erzählt von vor Ort, den haben die tagelang nicht mehr in der Facility von Manchester United gesehen, übrigens. Also nur so. Eric Dier war immer da bei den Spurs. war immer im Training mit der Mannschaft.
Just saying. Vorzeigeprofi. so muss man.
Kein böses Blut zwischen Dier und Spurs, also kein krasses. Böses Blut, ich glaube, Dier war noch ein bisschen enttäuscht, dass er bei seinem Club irgendwie nicht mehr so richtig zum Zug kam, aber das ist ja eine normale Reaktion. Na, das ist jetzt, da würde ja jeder andere auch so reagieren.
Absolut. Wie reagiert der FC Bayern jetzt weiter auf den Transfermarkt? Das ist die Frage, denn wir haben es gerade gesagt, Dier ist eher jemand fürs Zentrum, vielleicht mal 6, eher Innenverteidigung. Rechtsverteidiger hat er schon mal gespielt, aber ich glaube mit seinem Komplettpaket Tempo etc., wahrscheinlich eher nicht auf der rechten Seite, höchstens als Notnagel. Jetzt ist die Frage, was machen die Bayern noch rechts hinten? Da gibt es ja einige Kandidaten. Vielleicht gehen wir die mal so Schritt für Schritt durch. Ich glaube, der Kandidat, der gerade am heißesten diskutiert wird, ist Nordi Mukiele. Was hältst du von ihm?
Ne, ich würde ja, aus strategischen Gründen müsste man das eigentlich so machen, dass man das mit Gerüchte streut rund um Frimpong.
Ärger zu sehen bei Leverkusen.
Bisschen Transfer-Frimpong spielen.
Ja, ja. Oh. ich meine ja nur, ne? Es gab ja mal die Jonathan-Tah-Gerüchte, da habe ich auch dazu geschrieben, ja, das ist doppeltes Interesse an Jonathan-Tah. aus Performance-Gründen, aber einfach ein bisschen Unruhe reinzubringen bei Leverkusen. Weil Leverkusen ist alles so ruhig unter Xabi Alonso, ne? Das ist einfach,
ja, das stimmt.
Da kommt jeder früh mit einem gebügelten Hemd. Das ist also ganz, ganz komisch. Der Alonso hat einfach eine Autorität. Kommen wir zu Mukiele. Ich finde Mukiele ehrlicherweise, ich meine, ich habe ihn gesehen bei RB Leipzig häufig gesehen, ja. Ich meine, er hat ja viele Bundesligaspiele absolviert in seiner Zeit. War ja auch eine Zeit lang, auch unter Nagelsmann damals ja de facto Stammspieler. Ist ein sehr simpler Rechtsverteidiger. Also sehr, weiß nicht, kommt für das Laufspiel geradlinig, rechte Seite vor, Steilpass, hinterlaufen, Flanke. Ja, ich muss es leider so sagen, also das ist jetzt keiner wie Masrari, da ist ja der Vorteil, dass er schon auch diesen Diagonalläufe kann, dass er schon ein bisschen so dieses leichte spielmachende Element mitbringt, ja, weil was auch Cancelo eigentlich hätte mitbringen sollen, als er letzten Winter dann kam. Bei Mukiele, es ist mehr echt nicht wie Davies, dafür hat er nicht ganz diese Endgeschwindigkeit, die Davies einfach hat. Der ist natürlich auch was Besonderes, also ein besonderer Spieler in der Hinsicht. Aber Mukiele geht schon mehr etwas in die Richtung. Also der besetzt dann die Breite und geht dann einfach tief und sprintet dann zurück. Ist im Defensivzweikampf jetzt auch nicht unbedingt überragend.
Ja, ich glaub, deswegen wollen die Bayern auch, also um so ein bisschen in die Modalitäten auch einzusteigen. Ich glaube, Bayern, das wird ja derzeit so relativ einstimmig auch berichtet, ist eher auf eine Leihe aus mit Kaufoption. Ja. Jetzt wird berichtet, dass Paris eher eine Kaufpflicht auch dann haben will, wenn sie ihn verleihen. Also da gibt es ja auch verschiedene. Eine
Kaufpflicht ist auch so der größte irgendwie mittlerweile, also sorry, der größte BS, den es so gibt, oder? Das ist so. Du musst ihn leihen mit Kaufpflicht.
Ja,
das ist natürlich, heißt es, bilanziell gibt es dann Vor- und Nachteile, ne, dass man dann die Einnahmen irgendwie zum anderen Zeitpunkt hat, die Ausgaben auch. Aber am Ende ist es, also das ist auch so eine Neuerung. Das gab's früher noch nicht. So.
Ja, und vor allem ist es auch, also psychologisch ist es ja auch beschissen. Also wenn du einen Spieler leihst und den dann hast und du weißt, du kaufst den im Sommer, weil du musst, und dann siehst du so die ersten Spiele und denkst dir, Mann, ist der scheiße, dann hast du ja echt. Auch
für den Spieler, oder?
Ja, auch für den Spieler.
Also weil der Spieler, Kaufpflicht, die müssen mich kaufen.
Ja.
Das ist beruhigend. Das ist wie wenn Eltern, wenn sich Eltern um Sorgerecht streiten, aber keiner möchte es haben.
Aber ich glaube, das ist so der Grund, dass die Bayern dann sagen, okay, wenn dann Laie mit Kaufoption, weil das halt wenig Risiko ist und weil sie wissen, okay, Mukiele ist jetzt kein Spieler, der dir überragend abliefern wird, aber es ist einer, der zumindest mal diese Zeit auf gutem Niveau überbrücken kann, bis Masraoui dann wieder zurück ist, und dann so ein bisschen drauf zu hoffen, dass Masraoui auch fit bleibt. Das ist ja auch wieder so eine Geschichte. Aber ja, ich denke Notnagel und Übergangslösung so ein bisschen in die Richtung. Und dafür würde er jetzt rein leistungstechnisch, wenn man es schafft, ihn zu leihen und sich eine Kaufoption reinschreiben zu lassen, wäre das, glaube ich, eine gute Notnagel-Übergangsoption.
Sicherlich, aber natürlich hast du dann mit Daya und Mukiele zwei Notnägel.
Ja.
Und langsam musst du aufpassen, dass du nicht alles vernagelst. Also deshalb.
Dann kannst du auch Nagelsmann zurückholen.
Das ist schon nicht so einfach, weil ich meine, Dyer ist jetzt auch noch ein Leihgeschäft, dessen Vertrag läuft dann auch aus bei Spurs, egal. Aber dann hast du den, dann hast du Mukiele auch noch so als Notnagel. Es wäre natürlich gut, wenn man vielleicht einen verpflichten würde, der vielleicht auch Perspektive mitbringt, weil letzten Winter war es auch so, ne? Oder letzte Saison, da hast du Cancelo, das ist dann auch irgendwann in die Binsen gegangen. Und Dele Blind war ja auch noch dieses Thema, was ich schon mal angesprochen hatte, ne? Das war auch irgendwie so ein Rohkrepierer, aus verschiedenen Gründen, ne? Und das ist ja auch nichts. Ey, Dele Blind spielt jetzt auch wieder stark, ne?
Ja, aber klar, der blüht in Spanien total auf. Also.
Richtig, also nur so, aber ist eben ein anderes Thema, anderes Land, andere Liga, egal, aber ich meine nur, es ist ein bisschen schwierig. Ich finde auch andere Notnägel in der Vergangenheit, ich sag mal so ein Mark Rocker. Einmal als Beispiel. Ich weiß, er wurde nicht als klassische Notnagel geholt, aber es war auch so, ey, wir holen noch eine Ergänzung fürs Mittelfeld. Ne? Ist auch nichts geworden. Mal als Beispiel. Also diese Spieler, die ich mal noch so dazu hole, weil ich brauche mal noch jemanden, so richtig funktioniert das sehr, sehr selten.
Ja gut, das ist dann natürlich auch die Reaktion auf einen schwachen Transfersommer, was diese Position angeht. Also da haben die Bayern dann einfach gewisse Positionen auch nicht besetzt und nicht nicht gehandelt im Sommer, weil wenn du langfristig einkaufst, dann ist der Sommer natürlich immer der beste Zeitpunkt, um das zu tun, dass der Winter sich dafür nicht eignet. Ich glaube, das ist auch beim FC Bayern bekannt, dass das nicht oder selten funktioniert. Insofern muss man jetzt vielleicht auch schauen, dass man Übergangslösungen bis zum Sommer findet und dann aber wirklich auch im Sommer diese Problemstellen angehen. Oder siehst du auf dem Markt jemanden? Ich meine, wir haben ja auch noch weitere Kandidaten mit auf dem Zettel. Wenn ich jetzt hier sehe, gibt es ja noch Sascha Bui von Galatasaray, dann Danzo, dann Klaus, der in Frankreich spielt. Also da gibt es ja einige Gerüchte aktuell. Siehst du darunter jemanden, der eine langfristige und wirklich auch nachhaltige Lösung sein könnte?
Also für rechts eher weniger. Buig, ja, eventuell bei Gala. Die können ihn auch verkaufen, theoretisch, weil wahrscheinlich das ist Franzose, ne? Das ist immer so bei Gala und Thema, die müssen ja auch einige. Er musste ja mal der Homegrown spielen lassen, obwohl, habe ich es bei rechts gar niemand weiter. Ne, weiß ich. Also, wenn ich mir so die Gerüchte und mit denen Bayern auch so ein bisschen Verbindung gebracht hat, wer auch bei Bayern doch intern gehandelt wird, was ich ein bisschen weiß. Da gibt es also auf der Innenverteidigerposition auch mit Arroyo und natürlich eine interessante Option. Ich fand auch das Gerücht rund um Trevor Chalobah von Chelsea interessant. Ne? Das ist einer, der kommt jetzt bei Chelsea nicht unbedingt immer so zum Zug, ist aber 24 noch ein Talent. Also einer, den kannst du noch weiterentwickeln. Dann so 25, klar, wäre jetzt ein bisschen so out of nowhere eventuell und vielleicht auch einer, der so quasi als Spätstarter dann kommt, aktuell bei Lens. Aber das sind eher Spieler, wo ich sage, die könnten ganz gute Verpflichtungen sein, auch dahingehend, okay, das ist dann vielleicht der künftige Innenverteidiger Nummer 3 zum Beispiel. Also Arroyo nicht, Arroyo wäre Innenverteidiger Nummer 1 oder Nummer 1b oder so.
Aber wie siehst du den eigentlich? Ich glaube, Georg hat mir mal gesagt, der wird eher, also ohne dass Georg jetzt das genau weiß, aber jetzt nach Akzent und weiter hat er eher Araujo gesagt. Ich weiß nicht, ob du da andere Informationen hast.
Ja, ich glaube, der wird auch so ausgesprochen.
Ja, ich glaube, das ist auch richtig. Aber inhaltlich,
Ich glaube, im spanischen Fernsehen wird er auch so ausgesprochen. Ja, dann müssen wir Araujo sagen, ja. Weil er hat nämlich einen Betonungsstrich auf dem U, deswegen bin ich mir so unsicher, wie das heißt.
Deswegen also, eher so wahrscheinlich Araujo. Aber gut.
Aber ich war in Montevideo, ich habe das Spanisch dort nicht verstanden. Das ist ganz anders als das Spanische, ne? Also das ist ganz, ganz anders.
Ich recycle jetzt nochmal den Wortwitz von damals, den ich Georg auch gesagt habe. Macht ja auch Sinn, weil er kommt ja auch aus Uruguay.
Reden wir über Ronald Federico da Silva.
Nee, aber inhaltlich, wie bewertest du ihn da? Soll ja auch ein hohes Price-Tag haben, also so 80 bis 90 Millionen wird da spekuliert. Wäre er das wirklich wert, gerade wenn man sich anschaut, dass die Bayern in der Spitze ja durchaus schon teure Innenverteidiger haben?
Ja, aber also natürlich kommt ein bisschen auf den konkreten Preis an. Was bei ihm schon ein riesen Pluspunkt ist, es gibt ja, also auf dem absoluten Spitzenniveau, wenige so außerordentlich starke Defensiv-Zweikämpfer. Also was ich damit meine, ist so ein Virgil van Dijk in seiner Peak-Phase, ne? Ja. War ja ein Defensiv-Zweikämpfer, der selbst auf Champions-League-Halbfinalniveau immer noch dominiert hat in 1-gegen-1-Situationen. Was du ansonsten ganz, ganz selten hast. Ne? Sprich, also klar, irgendwie gegen deinen XY-Sturm in der Bundesliga, ja, okay, da, weißt du, da ist okay. Aber dann auf diesem Top-Niveau, da wirklich auch Defensiv-Zweikampf nach Defensiv-Zweikampf nach Defensiv-Zweikampf zu gewinnen und quasi über ein Spiel hinweg, vielleicht, der hat es geschafft, der Arroyo, der hat es geschafft teilweise gegen Real Madrid im Clásico, da gegen Vinicius oder so, keine einzige 1-gegen-1-Situation, sagt das achtmal, zu verlieren.
Ja.
Also das ist ein absolutes Defensiv-Zweikampf-Monster, wenn er in Form ist. Dazu ist er jetzt nicht unbedingt klein, sondern 1,92, also kann auch Kopfbälle gewinnen, kann auch trotzdem rechts spielen, also kann er halb rechts spielen oder rechts.
Spielaufbau aber auch ganz okay, ist jetzt nicht absolutes Top-Niveau, aber...
Nee, ja, das da, genau, da fällt er vielleicht ein bisschen ab im Vergleich zu Übermeccano, aber im Defensivzweikampf ist das einer der besten. Und der ist 24. Das heißt, also der hat jetzt noch seinen Peak oder der erreicht seinen Peak, hat vielleicht seinen Peak gerade erreicht. Der hat noch ein bisschen Peak vor sich. Das heißt, der fällt auch nicht jetzt plötzlich wieder ab und dann hast du dann nichts mehr davon. Deshalb finde ich den eben als Personalie so interessant, weil du hast im internationalen Fußball ganz, ganz wenige wie ihn, die so diese Virgil van Dijk-Rolle ausfüllen können im Sinne von, ich kann jetzt auch mal ein Spiel, ein Halbfinale in der Champions League bestreiten und verliere einfach mal kein 1-gegen-1. Einfach mal über 90 Minuten, ich verliere kein 1-gegen-1. Und neutralisiere einen Top-Stürmer. Und wenn es einer kann, also in der La Liga momentan zum Beispiel, dann ist es meist er.
Und das ist natürlich schon eine Qualität. Also das ist das Ding, ne? Weil du hast viele starke Verteidiger. De Ligt zum Beispiel ist für mich so ein klassisches Beispiel. Das ist ein sehr guter Verteidiger, wenn er nicht gerade Stellungsfehler macht. Aber der wird jetzt trotzdem auch in einem hochkarätigen Spiel mal so 2-3 Situationen verlieren. Keiner wird dann deshalb sagen, er war schwach. Das wird einfach einkalkuliert. Aber er wird nicht diese 100%ige Quote haben. Und ein paar Spieler im Weltfußball können das. Aber dafür musst du ihm dann wahrscheinlich auch 80 Millionen hinlegen oder 70 oder ich weiß ja nicht, was dann am Ende gezahlt wird. Barca hat ja einerseits Geldprobleme, andererseits, was ich auch so weiß, ist ja, dass sie eventuell das irgendwie schaffen, dann in den nächsten Jahren langsam auszubügeln. Mal sehen.
Interessant. Also du plädierst dafür, Bayern holt im Sommer Araujo und muss jetzt aber dann doch wieder die Übergangslösung dann finden, sozusagen. Also klar, mit Dyer hat man ja jetzt in der Innenverteidigung ein. Aber bleibt die Frage, was macht man dann rechts hinten?
Eine gute Frage. Ja gut, aber Mukiele mit Kaufpflicht. Andererseits glaube ich, bei Mukiele, wenn man den jetzt holen würde mit Kaufpflicht, ne, und man würde ihn dann nicht halten wollen, über den Sommer hinaus, hätte man wahrscheinlich immer wieder einen Wiederverkaufsmarkt irgendwo in Frankreich.
Bestimmt, ja. Ist halt also die Frage, also 25 Millionen Euro oder was da jetzt reingeschrieben werden soll.
Aber Marseille oder so, oder, ne? Also, ich glaube, du könntest den immer wieder, oder du könntest den irgendwie zu Nottingham Forest verkaufen oder sowas. nein, aber du hast wahrscheinlich vielleicht eine Möglichkeit, du hast irgendwie einen Markt für den, aus meiner Sicht. Der ist vorhanden, der Markt. Ich glaube, das ist der Vorteil, weil du hast bei ein paar anderen hast du den Markt nicht, bei Eric Dyer zum Beispiel, wenn du den jetzt fest verpflichtet hättest, ne, da ist der Markt echt sehr, sehr dünn mittlerweile.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Eine letzte Frage noch zum Transfermarkt. Sechser-Debatte, wir haben vorhin über Holding-Sex gesprochen, dann Tuchel, der ja im Sommer relativ viel auch drüber gesprochen hat, dass er gerne noch einen Sechser hätte. Palinha wird es jetzt nicht, schon relativ offen auch kommuniziert und Gerüchte haben sich auch dahingehend verdeutlicht, plus eben die Aussagen, dass man jetzt mit Pavlovic und Guerrero eben zufrieden ist als Option für Kimmich und Goretzka. A, richtige Entscheidung und B, was macht man dann im Sommer auch dahingehend?
Wie ich es verstanden habe, ist ja Palinha ist jetzt erstmal kein Thema, aber das könnte eins werden nochmal im Sommer. Richtig?
Klar, der ist auf Hold quasi. Die Holding Six ist auf Hold.
Aber kann ich auch verstehen, weil im Sommer hast du ein längeres Fenster, kannst besser verhandeln. Ne? Also hast irgendwie, deine Optionen sind ein bisschen andere. Dann schaust du auch mal, wie Fulham überhaupt abschneidet in der Premier League. Weil Fulham ist ja organisatorisch immer ein bisschen eine Katastrophe, um ehrlich zu sein. deshalb kannst du da echt ein bisschen drauf spekulieren. Wie ist dann die Situation? Klar, Problem ist bei ihm ein bisschen, er ist jetzt 28, ne? Also jetzt oder nie, so nach dem Motto. Zumal er dann im Sommer 29 wird. Also langsam muss es da mal sein. Hast aber dann vielleicht auch den Vorteil, dass du ihn dann vielleicht noch ein bisschen preiswerter bekommst, was ja auch nicht schlecht ist. Weil der FC Bayern hat jetzt auch nicht das Geld zu verschenken in dem Sinne. Gerade wir reden ja, ne? Wir reden hier über 3-4 Spieler und die kosten dann als Gesamtpaket irgendwie 180.
Ja.
Deshalb, ja, also ich meine, und Fulham ist momentan 13. in der Premier League, aber die sind auch nicht komplett raus aus dem Abstiegskampf. Zumal die jetzt sind 13. und haben, ich glaube, 2 Spiele mehr als zum Beispiel Brentford oder so. Ne? Also die sind jetzt echt weit weg davon, irgendwie raus aus dem Abstiegskampf zu sein. Insofern, und du hast dann, deshalb würde ich ihn auf dem Schirm behalten. Und du hast natürlich trotzdem auch die Möglichkeit, darüber hinaus zu schauen, wer bietet sich vielleicht noch auf der 6er Position an. Wichtig aus meiner Sicht ist das, und das gilt jetzt von FC Bayern in mehrerlei Hinsicht. Man muss am besten alle Deals vor der EM abschließen. Das gilt nicht nur bei Paiña, weil der ist dann Portugal, mal schauen, ne? Irgendwie ist, kann auch irgendwie durch, kann durchstarten da, wer weiß, man weiß ja nie. Das gilt für die Sané-Verlängerung und das gilt erst recht für die Musiala-Verlängerung.
Ja.
Weil wenn du dann abwartest und dann Musiala zum Beispiel, ich weiß, der Vertrag läuft noch ein bisschen, aber eigentlich musst du die Verlängerung vor der EM machen, weil wenn der dann bei der EM komplett durchdreht, im Positiven, ne? Und dann zu Hause, weißt du, vor heimischem Publikum und so, da kommt ja alles dann zusammen, also die Bilder, ja. die Drehbücher schreiben sich selber, der komplett das Turnier seines Lebens spielt, wer weiß, man weiß es ja nicht, plötzlich musst du dem 4 Millionen mehr Gehalt zahlen oder so. Mhm. Und irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Zugeständnisse machen. Also eigentlich musst du bis zur EM diese Deals durchbringen, hast aber dann den Vorteil, du kannst irgendwie jetzt im März anfangen, März, Mai und so weiter, dann irgendwie diese Verhandlungen langsam kanalisieren und dann vielleicht die Deals abschließen, bevor dann die EM beginnt oder quasi, wenn dann die EM läuft, schon alles in trockenen Tüchern haben. Und da natürlich aber auch nochmal den Markt ein bisschen scannen, gerade was Sechserpositionen anbetrifft, weil das ist ja schon so. Also im europäischen Fußball ist die Sechs und das zentrale Mittelfeld und auch die defensive Sechs. Ich meine, Deutschland ist da ein bisschen eine Ausnahme, aber da gibt es doch einige Optionen, einige auch interessante Spieler, die jetzt hochkommen. Und wer weiß, wer sich da vielleicht auch mal schwer tut, wer weiß, was aus, ich spinne jetzt mal rum, was aus dem Germany wird, was aus dem wird, was aus dem wird. Ne? Wer weiß, was sich bei Milan zum Beispiel tut auf der sechster Position. Die haben ja auch eigentlich einen, der leider Verletzungspech hat, aber ansonsten eine grandiose Sechs wäre Benassa. Mal einfach ein paar Namen einzuwerfen. Absolut, ja.
Benassa habe ich auch schon länger im Blick.
Ja, ist leider verletzungsständig.
Klar, aber trotzdem, also da bin ich auch überrascht, wie wenig Top-Clubs es dann auch gab.
Calvin Phillips spielt bei Man City nie. Ne?
Ja.
Er hat aber immer noch Talent. Ich meine, es ist ja nicht so, dass der jetzt das Fußballspielen verlernt hätte. Also was mit Calvin Phillips zum Beispiel. Also da würde ich echt nochmal so ein bisschen abwarten und mal schauen und dann zuschlagen, wenn es sich anbietet, wenn man vielleicht überzeugt ist, den holen wir, der passt. Der ist auch finanziell sinnvoll. Ja, also klar, die Bayern können sich alles leisten, de facto, fast alles, außer Mbappé wahrscheinlich. Aber andererseits willst du ja auch nicht alles leisten. Und dann eben am besten vor der EM alles eintüten. Und ich meine, das wäre ja auch, also ich meine, ich mache einiges für internationale Medien. Und wenn die Bayern es schaffen, vor der EM ihre ganzen Transfers einzutüten, die ganzen wichtigen Transfers zumindest, das wäre wieder so ein klassischer Bayern-Move, wo dann alle im Ausland, Verzeihung, abkotzen würden. Ich sag's, wie es ist. Die kotzen alle ab. Oh Gott, die Bayern wieder. Weil das war nämlich die Sache, als es mit Kane sich hingezogen hat, das war... Unlike all the other Bayern Transfer Windows. Also es war nämlich so ein untypisches Bayern Transfer Business.
Ja, wobei es in den letzten Jahren ja schon häufiger auch Last-Minute-Transfers bei den Bayern gab.
Es ist natürlich auch, ich meine, der Markt hat sich nicht unbedingt vereinfacht, ne?
Ja.
Und die Preise haben auch alles verkompliziert. Also das ist natürlich auch was anderes. Also ich meine, es war eine andere Zeit, als man die Rheuma-Kais dieser Welt für vernünftige Preise eintüten konnte.
Ja, und selbst die Ribéry's und Robbens.
Das, wenn du mir überlegst, wie einfach in Anführungszeichen das war, Franck Ribéry zu holen.
Ja, irre.
Der würde heute halb Saudi-Arabien und Newcastle auch mal bieten. Ja, ich sage aber, es ist, also der Transfermarkt ist eindeutig komplizierter geworden. Und es ist ja auch an so einem Team wie Spurs zum Beispiel, ne, mit jetzt, was wir besprochen haben, mit Rabiot Dragosin. Plötzlich hast du da irgendwie die Spurs, die auch nicht unbedingt so ein Player waren in der Vergangenheit. Plötzlich spielen die da auch mit. Ja. Es ist schon faszinierend auf die Art und Weise. Und dann hast du Newcastle, die auch irgendwie immer dabei sind, weil die eben Kohle haben. Chelsea, die quasi Geld rauswerfen wie ein betrunkener Seemann. Also schon schwieriger. Guten alten Zeiten. Wir klingen übrigens wie zwei alte Männer in dem Podcast. Quasi
das ist doch in Deutschland, also ein Podcast ist doch in Deutschland, wenn zwei alte Männer über irgendwas reden. Also das ist doch dann Standard. Also,
ja, und dazu...
Das ist doch ein schönes Outro für heute. Dann machen wir doch für heute den Deckel drauf. Und ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass du an meiner Seite warst, trotz Krückstock, trotz Schaukelstuhl etc. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst, mit mir ein bisschen Transfer-Deep Talk und Taktik-Deep Talk zum Spiel der Bayern gegen die TSG Hoffenheim gemacht hast. Hat mir abermals sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Justin, wo ist der Ausgang hier? Ja, nee, vielen Dank, wie immer gerne und ja, wir hören uns bald wieder und natürlich Grüße gehen raus an die Mirsanrot-Kurve und an die ganze Mirsanrot-Community.
So ist es. Und auch abschließend nochmal der Hinweis, wenn ihr uns bei unserer Arbeit und unserem Neustart in diesem Jahr unterstützen wollt, dann tut das gerne finanziell unter patreon.com/mirsanroth. Ihr findet den Link auf einem der Banner unserer Seite auf mirsanroth.de oder auch in den Shownotes dieser Sendung. Tja, dann hören wir uns relativ bald auch schon wieder. Macht's gut, bis dahin. Servus, ciao, ciao.
Mirsanroth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.